Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Wir, das sind Florian Freistetter.
Und das ist Holger Klein.
Und es ist die letzte Sendung in diesem Jahr, also im Jahr 2020. Das heißt, es ist die Weihnachtssendung, in der Florian immer Geschichten, also Wissenschaftsgeschichten über Weihnachten erzählt. Und ich immer irgendwas. Und wenn ich Pech habe, erzähle ich heute nicht mal irgendwas, weil die App, mit der ich meine Notizen verwalte, lädt nicht.
Ja, ist aber schon, es wird auch, ich hoffe, es wird halbwegs weihnachtlich, also zumindest thematisch habe ich Themen, in denen das Wort Weihnachten drin vorkommt, aber ich habe jetzt nochmal alles durchgeguckt vorher und es sind doch irgendwie nicht so diese Feelgood-Geschichten, also es ist alles eher ein bisschen deprimierend, es sind Geschichten mit Weihnachten, aber es ist ja auch okay, normalerweise lief unsere Weihnachtsfolge hier immer wirklich am Tag vor Weihnachten, jetzt kommt sie ein bisschen früher, Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, euch mit Glühwein und Keksen wieder auf ein weihnachtliches Level zu heben, nachdem wir euch jetzt hier runtergezogen haben.
Genau, dann fangen wir an, weil ich habe, eine Frage hätte ich doch noch vorab, eine Astronomenfrage. Arecibo.
Ja.
Ist ja jetzt endgültig zusammengebrochen. Also es ist ja im September, genau, ist ja schon Stahlseil gerissen und im November, glaube ich schon, ist dann diese Kanzel oben, wie heißt das Ding? Also da, wo die Experimente,
ja, ne? Also das Ding, das die Signale auffängt,
das
die
Ding, genau,
reflektiert werden.
Runtergefallen, also runtergeknallt und hat das Teleskop, also die Teleskopschüssel im Grunde unwiederbringlich zerstört. Ist das okay, weil das war sowieso alt und wäre abgeschaltet worden, oder haben die das Ding vergammeln lassen?
Da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also ich weiß, dass es ist schon alt, das Teil. Ich glaube, es ist irgendwie aus den 60ern. Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr alt, das Teil, das da rumsteht. Aha. Und es war auch schon vorher mal leicht defekt und ist dann irgendwie rumgestanden. Aber tatsächlich weiß ich zu wenig über jetzt die tatsächliche Geschichte dort und die Finanzierungsgeschichte dort, warum das jetzt dann so schnell alles da bergab gegangen ist dort. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt, also es war dann im Internet natürlich auch jede Menge Betroffenheit, also jetzt nicht so wie damals, als irgendwie hier Notre Dame gebrannt hat oder so, so war es nicht so, ja, ganz so arg, aber es haben trotzdem viele gesagt, ja, und wir müssen das wieder aufbauen und das ist so ein tolles Teleskop, aber
ist es denn wirklich ein so tolles Teleskop oder gibt es mittlerweile Teleskope, die das locker ersetzen können? Effelsberg, ja, in der Eifel oder dieses chinesische Ding oder so?
Ja, also vor allem das chinesische Ding, das ist halt wirklich, das ist Arecibo. Ich guck gerade mal, hat einen Spiegeldurchmesser von 300 Metern, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke gerade, es ist hier 1963 eröffnet worden, mhm, und ist halt ja hier 300 Meter Durchmesser. Und das Teil, was sie jetzt in China gebaut haben, FAST, das hat einen Spiegeldurchmesser von 520 Metern. Ja, also das ist schon doch mal ein Eck wirklich größer.
Aber es guckt und, halt auch in eine andere Richtung, ne?
Ja, also das ist jetzt nicht so das Problem. Also du kannst ja die Teleskope, ich meine, es ist beides, ich kenne jetzt die geografische Position nicht exakt von dem, was in China steht, aber wenn wir haben durchaus mehr Teleskope als Arecibo es gab, ja. Mhm. Also das ist nicht das Problem. Es gibt hier das Square Kilometer Array in Südafrika. Ja, wie der Name schon sagt, ein Quadratkilometer großes Ding, also nicht ein komplexes, komplettes Ding, sondern aus vielen kleinen zusammengesetzt. Also es gibt schon andere große Radioteleskope, also bin mir nicht sicher, natürlich ist es schade, wenn wir ein Teleskop weniger haben, ja, also je mehr Teleskope, desto besser, das stimmen alle in der Astronomie zu, aber es reißt jetzt kein unwiderrufliches Loch in die Forschung, würde ich jetzt mal behaupten, als jemand, der keine Radioastronomie betreibt.
Okay.
Ja, also ich habe gerade mal geguckt hier, also das ist schon mal beim Hurricane Maria 2017 extrem kaputt gegangen, das Teleskop. Ja, also das ist zuerst ist das halt vom NSF, was jetzt im amerikanischen National Science Foundation finanziert worden. Die Finanzierung ist dann ausgelaufen 2006. Danach haben's so andere Finanzierungspartner betrieben. Also es war die Konsortium von diversen Unis hat das gemacht. Aber ja, die haben halt dann irgendwie das Geld nicht mehr aufbringen können dafür. Und dann kam der Hurricane Maria. Dann war schon mal ziemlich kaputt. Und dann kamen halt dann die weiteren Schäden, die halt dann aus Ja, die halt passieren, wenn du einen Teil hast, das schon über 50 Jahre lang irgendwo da im Dschungel rumsteht. Hm. Dann geht irgendwann was kaputt, wenn du es nicht wirklich drum kümmerst. Und wahrscheinlich gibt's halt jede Menge, es gibt wirklich jede Menge andere Radioteleskope, die rumstehen. Also nicht alle. Arecibo war insofern speziell, als dass es auch senden konnte. Also du konntest da nicht nur Radioastronomie machen, sondern auch Radarastronomie. Das heißt, du kannst Radiostrahlen rausschicken.
Das ist schon geil, ne?
Ja, also es geht jetzt nicht darum,
also dass du ziemlich... Das war so ein Riesending, so, dann hast du direkt so, also man hat dann direkt so dieses Todesstern.
Ja, also nicht ganz so, also man macht's nicht jetzt irgendwie, um da jetzt irgendwelche Botschaften zu schicken, hat man auch gemacht dort, aber... Nein, um andere Planeten
zu zerstören, ich weiß schon.
Nee, sondern zum Beispiel, wenn Asteroiden in der Nähe der Erde vorbeifliegen, dann kannst du die mit Radar quasi abtasten und sowas über die Form der Asteroiden rauskriegen, was durch die Beobachtung allein nicht geht, weil die halt eigentlich immer nur Lichtpunkte sind. Da kannst du nur ein bisschen aus der Änderung der Helligkeit, kannst du halt dann ein bisschen was über die Form aussagen, aber mit Radarastronomie kannst du das halt wirklich sehr genau Modell sagen. Und das können halt, zum Beispiel FAST kann das nicht, das Große, das hat keinen, es kann keine Radarastronomie. Also, wie gesagt, es ist schade, dass es weg ist. Wir können alle Teleskope brauchen, die es gibt, aber die Wissenschaft wird weitergehen dadurch. Okay. Nicht dadurch, sondern trotzdem.
Siehst du, zwischenzeitlich sind dann auch meine Notizen geladen. Na, und guck. Ich kann so erbauliche Dinge berichten wie Lungenkrebs, Ekel.
Sehr schön. Ja, ich habe auch sehr, sehr viel, wir haben ja schon gesagt, es ist eine sehr, sehr deprimierende Weihnachtssendung.
Ja, dann fangen wir an.
Ich fange an mit der, ich habe tatsächlich die klassischen Weihnachtsthemen, irgendwie so die Wissenschaft der Weihnachtsbäume und des Geschenkverpackens, die haben wir in den letzten Jahren alle schon durch. Das heißt, ich bin jetzt, ich habe quasi keine andere Möglichkeit mehr gesehen, die Sendung thematisch zu gestalten, als in einer Literaturdatenbank das Wort Christmas einzugeben und zu gucken, was da irgendwie rausfliegt. Eine Weile gehabt, ne? Nee, ich wollte einfach irgendwelche Weihnachtsthemen finden und war eine naturwissenschaftliche Datenbank und da ja Weihnachten jetzt in so Physik, Astronomie eher wenig Rolle spielt, also abgesehen davon, dass wenn man irgendwie so einen Weihnachtsbaumnebel im Weltall benannt hat oder irgendwie ein Ereignis,
ein Forscher Christmas
Sonnensturm, der Weihnachten stattgefunden hat. Also das heißt, die Themen, die ich jetzt alle präsentiere, das sind alles Themengebieten, von denen ich keine Ahnung habe. Es geht um
willkommen in meiner Welt.
Ja, es geht viel um Medizin, es geht um Informatik. Und es gibt ein Thema, da hoffe ich sehr, dass du dich auskennst und das mir erklären kannst. Aber fangen wir mal an. Ja, die erste Arbeit ist eine Arbeit aus dem Jahr 2020, also noch halbwegs aktuell, aus dem Bereich der, ja, was soll man sagen, Computerwissenschaft mit ein bisschen Medizin dabei. Der Titel heißt Temporal Mental Health Dynamics on Social Media. Also sie haben ausprobiert, um aus sozialen quasi Computermethoden abzu entwickeln, um aus sozialen Medien Dynamiken der
Geisteszustand und Gemütszustand.
Ja, schon, es geht um Depressionen.
Okay.
Also und das sind Forscher von der Uni London und aus Slowenien und der Erstautor von der Uni London heißt Tom Tabak. Das ist ein super Name, also wie so der Bösewicht aus der Kinderserie, der immer vor sich hin qualmt. Ja, der Tom Tabak. Ja, auf jeden Fall. Also die haben, was sie gemacht haben, ist, sie wollten mal gucken, ob sie haben das über Twitter gemacht, ja, und wollten schauen, ob sie halt über Tweets herausfinden können, erstens, ob die Menschen depressiv sind und wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Ja, und unter anderem sie haben natürlich jetzt Covid-19 mit einbezogen als potenzielle Ereignisse, aber eben auch Weihnachten kam auch drin vor. Und ich werde gleich erklären, wie das zusammenhängt oder wie das da in der Forschung hängt. Also das Erste, was sie da machen mussten, war mal ja halt eine Datenbasis aufstellen. Sie mussten ihren Algorithmus quasi beibringen, halt erst wirklich, sie wollten quasi wirklich nur Tweets von Leuten drin haben, also in der Diagnosegruppe, die halt tatsächlich echte klinisch diagnostizierte Depressionen haben, nicht einfach nur ein bisschen schlecht drauf sind, ja. Also darum haben die mal wirklich so aussortiert, also hier haben Beispiele gebracht, also für einen so einen Tweet, der quasi als echt in dem Fall ist, war irgendwie, ich übersetze jetzt live aus dem Englischen, ich bin mit schweren Depressionen diagnostiziert worden und habe die Behandlung gerade abgeschlossen.
Ja.
Also das ist ein Tweet, der sich auf eine echte der Depression bezieht. Ein anderer Tweet wäre jetzt irgendwie
das,
hier.
Selbst das kann ja gelogen sein, ne? Weil
ja, natürlich.
On the Internet, no one knows you're a dog.
Natürlich, selbstverständlich. Also das ist jetzt quasi, ja, da kann man jetzt quasi wenig machen gegen das Problem. Und ein anderer wäre irgendwie, es ist offiziell, mein Meerschweinchen hat Depressionen. Ja, das ist irgendwie da, der zählt jetzt quasi nicht dazu. So, die haben jetzt
mal. Aber ja, selbst wenn, ich sag mal, alle, die behaupten, sie hätten Depressionen, lügen würden, würde eine solche Maschine ja wahrscheinlich trotzdem Korrelationen finden.
Ja, also es war am Anfang noch so eine Kooperation aus Mensch und Maschine. Also sie haben halt zuerst mal, also offen über die Twitter-API halt wirklich, also alles mit Depressionen und klinisch und so weiter halt irgendwie rausgesucht und die dann halt händisch aussortiert und dann von den Leuten, die halt dann da quasi wirklich, die halt als in dem Beispiel jetzt hier als echt zählen, haben sie dann die alle Tweets rausgezogen, die zwischen 2015 und Oktober 2019 gemacht worden sind. Mhm. Aber hatten wir Between the Start, ja. Dann haben sie noch eine Kontrollgruppe. Da haben die halt einfach ja den zufällig quasi, also einfach aus der gleichen, mit der gleichen Geolocation zufällig halt in aus der gleichen Zeitperiode Zeug rausgenommen. Jo. Ja. Und das Ganze haben sie gemacht mit Frankreich, Deutschland, Italien, England und Großbritannien. Und dann haben sie tatsächlich eben England, das Ganze.
Großbritannien?
Ah, Entschuldigung, ich habe eine Spanien. Ich habe hier nur ich habe hier nur die Länderkürzel aufgeschrieben und das E hat mich kurz ja, weiß man ja mittlerweile nicht mehr. Kann ja auch sein.
Ja, stimmt. Wer weiß, was passiert, bis diese Sendung veröffentlicht wird in 2 Tagen.
Genau, und das Erste, was sie da interessanterweise festgestellt haben, ist, dass sie tatsächlich, also momentan geht es jetzt nur um Großbritannien, UK, ja, dass sie sie haben dann daraus so ein Maß halt für die Gesamtdepression quasi gemacht und das halt im Laufe der Zeit für die einzelnen Länder aufgetragen, die sie aus diesen Tweets da rausgelesen haben. Aha. Und haben dann gezeigt, dass diese Gesamtdepression quasi, die haben es anders genannt im Artikel, aber es geht halt wirklich darum, also die Anzahl an depressiven, auf Depression hindeutende Tweets in den sozialen Medien, die haben sie halt dann quasi im Laufe der Zeit aufgetragen und haben gezeigt, dass sie quasi am Weihnachtstag wirklich also 50% über der Norm liegt und dann ziemlich schnell wieder wegfällt. Also wenn du dir die Grafik anschaust, wir verlinken den Artikel, da siehst du wirklich, da geht's wirklich so dramatisch steil nach oben vor Weihnachten und dann wieder runter. Und das haben sie gesagt, also die haben darauf war es gar nicht ausgelegt, das ist das Christmas Depression Phenomenon, haben sie es genannt und das existiert.
Was genau hat die Maschine sich da angeschaut? Also ist das einfach nur so eine einfache Statistik gewesen? Bestimmte Adjektive, bestimmte Substantive treten gehäuft auf? Oder konnte die auch Semantik irgendwie erkennen?
Siehst du, und da sind wir genau an dem Punkt, bei dem Problem, das besteht, wenn ich über Forschung rede, von der ich keine Ahnung habe. Okay. Ja, also es geht tatsächlich um,
Fragen stellen, die dich aushebeln, meinst du?
Ja, ich habe ja nie behauptet, ich würde alles wissen, ja. Also es geht tatsächlich, es ist so ein bisschen, wenn ich das halbwegs verstanden habe, ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, sie haben das schon mit Maschinenlernen ein bisschen was gemacht, aber hauptsächlich, ja, so wie ich verstanden habe, ist es schon hauptsächlich eher ja eine Schlüsselwortsuche im Wesentlichen, aber halt dann abgeglichen mit dem, sie haben das sind jede Menge Classifier Experiments, da steht irgendwie CNN MXPL EFC Uniquem Level CNN with one filter and kernel size of one and a max pooling layer,
das müssen andere erklären.
Uniquem Level CNN, also Bidirectional LSTM and a Self-Attention Layer. Also das sind schöne Wörter, aber ich habe keine Ahnung, was diese Software-Architektur da genau bedeutet. Das sind Leute, die kennen, vielleicht hören Informatikerinnen und Informatiker zu, die uns sagen können, was es da ist. Also Balanced Training Validation und Imbalanced Training Regime. Also das dürfte alles irgendwie so Computerlernen sein, basierend halt auf den händisch ausgewählten Datensätzen, wo der Computer dann irgendwie was lernt und daraus halt dann eben so eine Kennzahl quasi berechnet für das Ausmaß hier der Rate of Depression, wie sie es nennen. Und diese Rate of Depression, die steigt halt dann wirklich vor Weihnachten dramatisch an und fällt dann wieder ab. Ja, also das geht jetzt hier im Oktober, ja, so ungefähr, ja, das ist nicht exakt, also muss ungefähr so Oktober 2019 sein, wo diese Kurve losgeht. Aha. Und sie läuft dann durch das, was sie da gemessen haben, bis ungefähr so Ende Mai 2020. Ja, mhm. Also da hast du auch den ganzen Brexit, zu dem kommen wir später noch, sondern auch die ganze Corona mit dabei. So, und diese Weihnachtsdepression, ich habe geguckt, dass da verlinken wir auch ein bisschen was. Also ich habe auch da bitte wieder Leute aus der Psychologie, die Ahnung haben, Bescheid sagen. Also ich habe nicht ganz exakt rausgefunden, ob es jetzt die Weihnachtsdepression wirklich gibt oder nicht. Also es gab einen Artikel, den ich gefunden habe, wo sie gesagt haben, ja. Also
es ist so wie die Frühjahrsmüdigkeit. Ein Freund von mir ist Inder.
Ja.
Mhm. Und der hat mal gesagt, wir kennen das nicht in Indien, wir kennen das Wort auch nicht. Vielleicht ist das ja ein ähnlicher Effekt.
Mhm. Ja, also es war der eine Artikel, den ich dazu gelesen habe, der sich tatsächlich explizit mit der Frage beschäftigt, ob es das gibt oder nicht. Der ist allerdings schon aus den 1980ern. Und da geht's halt darum, dass die sagen, okay, in Medien taucht es ständig auf, dass die erzählen, ja, und vor Weihnachten werden die Menschen dann immer alle depressiv und sie alleine sind, zu Hause sind und so. Aber was sie so Kennzahlen halt tatsächlich, Einlieferungen, Suizide und so weiter, die steigen eigentlich nicht. Okay. Und ich habe dann jetzt auch ein paar neuere Artikel, Interviews gefunden. Also das Phänomen an sich existiert schon, dass halt Menschen aus diversen Gründen um die Feiertage herum, gerade um die Weihnachtsfeiertage herum, halt ja depressiv werden, aber auch jetzt quasi
das kann ich an mir, das ist die Story of my life. Also ich habe das ganz klassische so ein Winterdepressionsverhalten. Ich weiß nicht, wie pathologisch das jetzt ist bei mir, aber das kannst du. Du kannst sogar, wenn du eine hinreichend gut trainierte KI hättest, wenn es sowas gäbe, könntest du wahrscheinlich an 10 Jahren Vrind ablesen, wann Herbst und Winter und Frühjahr ist. Also ich kippe wirklich, sobald es anfängt dunkler zu werden oder früher dunkel zu werden, falle ich in eine depressive Verstimmung, die mich, ja, ich sage immer beim Radio, die dazu führt, dass ich dazu neige, mich um Kopf und Kragen zu senden. Also mir ist dann tatsächlich alles egal, ach, weißt du so. Und das ist wirklich, ich kann da ein richtiges Muster erkennen drin. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das gibt. Ja.
Ja. Also in dem Fall,
das interessant ist, wäre mal mit Depressiven zu sprechen, also mit echten Depressiven, wie Weihnachten sich auf deren Depression auswirkt, weil vielleicht wirkt ausgerechnet Weihnachten sich nicht so schlimm auf jemanden aus, der sowieso depressiv ist, wodurch dann zu erklären wäre vielleicht auch, dass die Suizide nicht steigen in dieser Zeit.
Ja, möglich. Da kann ich tatsächlich in dem Fall nichts sagen. Aber ich wollte nur noch einwerfen, dass diese Sache mit der Weihnachtsdepression nicht so simpel ist, wie sie klingt. Ja. Also, aber auf jeden Fall sieht man diesen Effekt in dieser Arbeit. Ja? Also du siehst da die Kurve hier stark raufgehen und dann geht sie wieder runter, ist auf einem normalen Niveau. Dann so ungefähr so eben, ja, was wird das sein? So Ende Januar ungefähr. Da ist es dann ziemlich weit unten. Dann schwankt die so ein bisschen hin und her und fängt an ab Mitte März anzusteigen, ziemlich stark anzusteigen. Ja, und da reicht dann mit dem Lockdown in Großbritannien erreicht diese Rate of Depression ein Maximum. Ja, also tatsächlich dürfte das, also ich schreibe hier, also die.
Aber du siehst nur die Zahlen von UK und nicht Deutschland, Spanien dazu.
Das kommen wir später dann noch. Ach so, okay. Ja, also ich habe jetzt nur die Kurve. Sie haben sie in dem Artikel nur geplottet, nur für UK, aber die anderen Daten gibt's auch. Ja, also da sehen Sie, Sie sehen tatsächlich, dann fällt das auch ziemlich ab. Also der Lockdown ist da, der hat aufgehört, zumindest der wie es aktuell ist, der geht nur bis Mai diese Arbeit. Also im Mai hat der Lockdown dann im Mai aufgehört. Und von diesem Maximum mit der Depressionsrate mit Beginn des Lockdowns geht es eigentlich kontinuierlich runter, bis der Lockdown dann zu Ende ist. Und dann ist man wieder auf einem normalen Level. Also vom Moment des Lockdowns an, also du hast einen sehr starken Anstieg vorm Lockdown, was die Depressionen angeht, aber mit dem Lockdown geht es dann wieder konstant runter. Was ich ganz interessant fand, ja. Das heißt, also anscheinend, Sie schreiben hier, man könnte es interpretieren als ja halt also die Sorge, die Leute hat, die Unsicherheit, ja, vor dem Lockdown, und dann ist er halt da und dann hat man ein bisschen mehr, wo man weiß, was jetzt ist, und dann geht's halt wieder runter. Schreiben die da. Sie schreiben auch, und das sagen Sie mehrmals explizit, Sie sagen explizit nicht, dass Sie, dass diese Depressionsraten, die Sie da aufzeichnen, durch die Pandemie und die Maßnahmen verursacht werden. Ja, also die, die Kausalität, das, die haben Sie nicht analysiert.
Ja, das wollte ich jetzt auch noch einwerfen, ja. Weil das ist ja, ich glaube, dass das multifaktoriell ist.
Ja.
Das kann ja genauso gut sein, dass diese Verstimmung, sage ich mal, zunimmt, weil die Leute alle in scheiß Wohnungen leben müssen.
Ja,
genau. Kann ja auch sein.
Aber wie gesagt, das ist, man, Sie sagen nur, was Sie sehen. Und, für Italien war es auch interessant, ja, der Anstieg der Depressionsrate noch viel, viel stärker, ja, fast doppelt so groß wie der in UK. Also wirklich über die, bei den ersten Tagen des italienischen Lockdowns hast du fast irgendwie, bei UK waren es um die 50-60%, was das angestiegen ist. Das sind so mehr als 100%, wo das ansteigt. Weil halt, ja, in Italien war es halt wesentlich, schreiben sie auch wieder, das, immer wenn ich sage, das kann interpretiert werden, ja. Schreiben sie wieder halt hier, weil es ja wirklich in Italien deutlich schneller kam, der Lockdown, und deutlich strenger war als anderswo, dass auch die entsprechende Reaktion gleich war. Und in Frankreich, sagen sie auch, ist es ziemlich so wie in Italien, ja, also starker, schneller Anstieg während der ersten Tage des Lockdowns, und dann ist es in Frankreich aber weiter gestiegen, ja, mit einer geringeren Rate. Und das ist in Spanien auch so. Also in Frankreich und Spanien sind die Leute jetzt, während, wenn man das jetzt wieder alles so interpretiert, ja, während des Lockdowns nicht unbedingt beruhigter geworden, im Gegensatz zu Italien. Und in Deutschland, sagen sie, da das ist tatsächlich...
Wir hatten immer schlechte Laune.
Genau, nee. Also da steigt auch diese Rate der Depression an im ganzen Monat vor dem ersten Lockdown. Und ist dann tatsächlich in den ersten Tagen auch langsamer gestiegen, aber nur in den ersten Tagen. Dann ist es, hat zum Plateau erreicht und dann wieder langsam runtergegangen. Ja, also die Deutschen waren da, wir haben uns länger vorher, also wir, ihr in dem Fall, habt euch länger vorher aufgeregt und dann war auch schnell wieder beruhigt.
Ja, Untertanenverhalten.
Ja. Ja, also Sie schreiben hier, ich noch die Zusammenfassung, we therefore conclude, wieder tentatively, dass die der mental state of the general population of France and Spain, the mental state of Italian and German general populations deteriorated, ja, also die ganzen anderen haben abgebaut, der mentale Zustand von UK was rather agnostic to the easing of restrictions, schreiben sie am Schluss. Ja, also den UK...
Die sind schmerzfrei.
Genau. Also das, ich weiß jetzt nicht, was man daraus, dass man daraus großartig ablesen kann. Ich fand es halt nur interessant, was man da probiert, aus Tweets und so weiter abzulesen. Also dass den Leuten, wenn man Twitter anschaut, könnte man meinen, allen geht's immer schlecht. Aber...
Es kommt drauf an, wo man sich so rumtreibt, ne? Also wenn man sich von denen fernhält, die im Wesentlichen, wie nennt man das denn, die im Wesentlichen Aufregung erzeugen und verbreiten, geht's eigentlich, finde ich.
Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch über die Feiertage nicht schlecht geht. Ja, und wenn doch, dann gibt's Leute, wenn ihr niemanden habt, an den man sich wenden kann. Ja, also es gibt Telefonseelsorge, Telefonnummern, wo man jederzeit anrufen kann, und dann kriegt man Hilfe. Also die gibt's für Deutschland, für Österreich, für die Schweiz. In Österreich weiß ich, das ist 142. In Deutschland gibt's, glaube ich, auch eine Nummer, wieder die...
Gibt's das nochmal 0800, die weiß ich
auch nicht. Ja, 0800, ich habe gerade 0800 11 10 111. Genau. Also da kann man, findet man auch leicht im Internet, also da kann man sich wenden, wenn es irgendwie nicht so gut läuft.
Die lokalen und regionalen Krisendienste und so, da gibt's schon echt ziemlich viel. Ja. Noch was, wo Kausalität nicht unbedingt nachzuweisen ist. Thema Lungenkrebs.
Okay.
Ein Viertel
Lungenkrebs
der Leute,
durch Weihrauch.
Genau, Lungenkrebs durch Weihrauch. Ein Viertel aller Leute, die an Lungenkrebs erkranken, sind rauchfrei.
Okay.
Und das versteht die Wissenschaft nicht. Sie sagt, alleine durch Passivrauchen, Strahlenbelastung, Luftverschmutzung, Vererbung und sowas ist nicht zu erklären, warum ein Viertel der Lungenkrebspatienten rauchfrei sind, und haben geguckt, ob es vielleicht noch irgendwelche anderen Marker gibt, irgendwelche anderen Zusammenhänge, und sind gekommen auf das Mikrobiom des Mundes, also die Bakterien in der Mundschleimhaut, und haben Hinweise darauf gefunden, dass Bakterien in der Mundhöhle die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung beeinflussen könnten.
Also, weil Bakterien haben wir ja immer in der Mundhöhle.
Ja, ist die Anzahl dieser Bakterien, also die Vielfalt, ist das eine verringerte Vielfalt bei diesen Bakterien, ist dein Krebsrisiko erhöht.
Das heißt, der Rückgang der Artenvielfalt ist auch für ganz persönlich schlecht.
Ist die Frage, das wissen Sie leider nicht. Es kann auch sein, dass die Krebserkrankung erst dazu führt, dass du eine geringere Artenvielfalt im Mikrobiom des Mundes hast.
Das heißt, ich muss mir Leute suchen, die extrem vielfältiges Mundmikrobiom haben und dann mit denen knutschen.
Genau. Oder du kaufst das Präparat, das ich mir überlegt habe, was ich einfach an die Blöden verkaufe.
Holgi-Spucke. Genau.
Ist ja letztlich vollkommen egal, ob das noch erforscht werden muss oder nicht. Also die Vitaminchen, die kaufen ja sowieso jeden Quatsch. Darum habe ich gedacht, man könnte ja einfach irgendwie Silage in Gläsern einfach verkaufen so und sagen, ja hier, das ist fermentiertes mit ganz viel Bakterien und sowas alles.
Ja, das wäre auch ein schönes Geschenk und womit wir beim nächsten wissenschaftlichen Weihnachtsthema sind. Du kennst ja, genau, krieg heute alle von mir Lungenkrebs zu Weihnachten, ja. Nee, du kennst ja Bichteln, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob du das regelmäßig betreibst.
Nee.
Gut, ich auch nicht, aber ab und zu mal fand ich es nicht ganz nett. Also, aber ich habe etwas sehr, sehr Schönes gefunden. Das ist eine Arbeit, die auch aus diesem Jahr, Mai 2020, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ehrlich gesagt, da hasse ich Wichteln, fällt mir gerade so auf. Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich Wichteln hasse.
Ja, dann wird dir vielleicht diese Variante auch nicht gefallen.
Was ich so richtig hasse, ist Schrottwichteln. Also beim Wichteln, da kommt dann ja vielleicht wenigstens noch ein bisschen was Sinnvolles bei rum. Aber bei Schrottwichteln hast du dann irgendwie so eine Nippesfigur, die jemand anders schon nicht haben wollte. Was ist das? In was für einem Land leben wir hier überhaupt?
Tja, ja, hier geht's jedenfalls um eine Arbeit aus Frankreich, beziehungsweise von französischen Forscherinnen und Forschern, und zwar über Verschwörungswichteln. Also das heißt, so habe ich jetzt übersetzt. Also das heißt ja, Wichteln heißt ja auf Englisch Secret Center und das ist Conspiracy Center heißt das.
Super.
Und in dem Fall geht es um Folgendes. Also das Konzept bei Wichteln ist ja, dass du hast eine gewisse Gruppe an Menschen und jeder Person aus der Gruppe wird eine andere Person zugelost, die sie beschenken muss. Ja. Sodass am Ende jede Person eine andere Person beschenkt und jeder ein Geschenk hergibt und jeder ein Geschenk bekommt. Das ist das Prinzip von Wichteln. Bei Verschwörungswichteln, da läuft's anders, ja. Da hast du auch eine Gruppe von Menschen und jede Person aus dieser Gruppe kriegt ein Geschenk, aber immer von mehreren anderen aus der Gruppe, ja. Also die Gruppe, in dieser Gruppe formen sich Verschwörungen, sagen die. Diese Verschwörung entscheidet sich für ein Geschenk, ja, und teilt dann die Kosten untereinander auf. Also auch hier kriegt jede Person ein Geschenk, aber die Schenkenden sind Gruppen. Und die Gruppen müssen sich untereinander entscheiden, was sie schenken und die Kosten aufteilen. So, das
weiß
ist
der Beschenkte, welche Gruppe ihn beschenkt hat?
In dem Fall, glaube ich, ist es, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier ernst gemeint ist als oder ob es mehr in so spieltheoretische Sachen geht. Es geht auf jeden Fall, sie schreiben es hier, dieser Artikel heißt A Faster Cryptographers Conspiracy Center, also es geht um Verschwörungswichteln für Kryptografen und in dem Fall geht es, sie wollen sicherstellen, ja, dass wirklich ihr Ziel ist es, einen Weg vorzuschlagen, dass für paranoide Kryptografen, für paranoid Cryptographers, soll dieses sein, weil die halt nicht den, die halt, so dass da quasi niemand weiß, was der andere bezahlt. Ja, und wer was zahlt, ja, also es müssen quasi, es läuft halt darauf hinaus, dass du halt dann einen Weg finden musst, wie du halt diese ganzen finanziellen Transaktionen hin und her tun kannst, so dass am Ende niemand weiß, was die anderen alle bezahlt haben. Ja, genau. Und das war das Ziel. Ja, also ist der in ihrem Setting muss halt der Preis des Geschenks geheim bleiben und es muss also auch geheim bleiben, wer das Geschenk gekauft hat. Ja, und auch hier wieder, das ist ein Paper mit 24 Seiten, wo ich irgendwie den Anfang gelesen habe und den Schluss gelesen habe und dazwischen ist jede Menge Computerprogramm und Algorithmen und Mathematik, die ich nicht verstanden habe. Also auch hier der informatikaffine Teil der Hörerschaft möge das bitte lesen und uns erzählen, was
in den Kommentaren auf rind.de so erklären, dass ich es verstehe.
Ja, also sie haben tatsächlich gezeigt, dass dieses Problem, da geht es um die sogenannten SEPs, das sind Shared Expenses Problems, also Probleme, wo es halt darum geht, wie du, ja, das Problem, wie du eine Lösung für wieder solche verteilten Transaktionen möglichst mit möglichst wenig Transaktionen quasi durchführen kannst. Ja. Also wenn du Ausgaben aufteilst, wie kannst du das so machen, dass möglichst wenig Transaktionen stattfinden müssen? Und sie haben gezeigt, dass dieses Problem NP vollständig ist. Ja, also das ist wieder dieser komische Informatikkram mit PNP und so weiter. Ja, ja. Heißt, wenn man es jetzt ganz vereinfacht ausdrückt, so viel, dass das ein Problem ist, dass sich am Computer vermutlich, das ist noch nicht raus, vermutlich nicht effizient lösen lässt. Also du kannst das lösen, aber es ist halt ein aufwendiges Problem, das zu machen. So, aber sie haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden und gezeigt, wie das wirklich funktionieren kann. Also dass du wirklich eben das alles über Peer-to-Peer mit Peer-to-Peer Cryptocurrency oder sogar mit PayPal machen kannst, ja, so dass wirklich eben das alles verteilt ist, dass du keine irgendwie so dritte Partei brauchst, wo du halt quasi Geld hinschickst und die verteilt das zurück. Also das geht wirklich alles über Peer-to-Peer. Und sie sagen sogar, sie können das, der Algorithmus funktioniert sogar dann, wenn du das hier irgendwie mit Geldscheinen in Umschlägen machst, und alle vor Ort sind, ja. Also das, also niemand, der teilnimmt, weiß danach, was sein Geschenk gekostet hat. Und sie sagen, der nächste Schritt ist das.
Außer er guckt im Internet nach, ne?
Ja, natürlich. Okay. Und der nächste Schritt ist, das irgendwie praktisch bei PayPal zu implementieren. Ich weiß nicht, ob PayPal da so begeistert ist davon und ob da der Use Case so dringend ist, dass das implementiert werden muss, das Verschwörungswichteln. Aber wenn's so sein sollte, dann gibt's jetzt dank dieser netten Leute aus Frankreich einen Algorithmus, der das leistet.
Herrlich. Ich habe ein tolles neues Wort gelernt, das fast so geil ist wie Polsprung.
Ja.
Also Polsprung ist ja schon geil, aber ich habe ein noch geileres Wort gelernt, woraus man auch eine super Theorie zum Untergang der Welt ableiten könnte. Der Begriff heißt Masseverschiebung.
Ja, wenn geil, das bei Masseverschiebung kann ja alles und nichts sein. Also wenn ich mich irgendwie hier...
Ja, wenn du ein Stück rüberrutschst, ist es auch eine Masseverschiebung, ich weiß.
Genau, ja. Also das kommt auf den Kontext an.
Ja, der Kontext ist sehr, sehr spannend. Und zwar 2020 ist ja für so einige Überraschungen gut. Die andere Überraschung, für die 2020 gut ist, ist tatsächlich diese Masseverschiebung. Seit diesem Jahr ist die Masse aller existierenden menschengemachten Strukturen mehr als die weltweite Biomasse.
Ja, die habe ich auch gesehen, die Nachricht. Ja, also ich habe sie dann aber nicht mitgenommen.
Zum Vergleich, es gibt 900 Gigatonnen Flora und 4 Gigatonnen Fauna. Und da ist die Biomasse, ist die Trockenmasse, also Wasser wird da rausgerechnet. Ne? In diesen 4 Gigatonnen Fauna sind die Menschen schon mit drin. Weil wir bestehen ja praktisch aus nichts. Also Die Pflanzen sind das meiste. Flora, 900 Gigatonnen. Also wir haben 900 Gigatonnen Flora, 4 Gigatonnen Fauna. Demgegenüber haben wir 1100 Gigatonnen Bauten und so ein Zeugs. Also Bauten und Maschinen und so. Und 8 Gigatonnen Verpackungen. Mit anderen Worten Müll. Das ist schon wirklich faszinierend. Ja. Also wir haben ungefähr, was sind das hier, 200 Gigatonnen mehr Kultur als Natur auf diesem Planeten.
Ja, das Problem, du kriegst sie auch nicht wieder weg, das Zeug. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie aus einem Haufen Müll irgendwie wieder, weiß nicht, einen Elefanten machen oder so.
Na,
also
das kannst du ja wieder, ne?
Ja,
also dann stimmt. Ist es halt wieder ein Stein irgendwann.
Ja.
Aber krass, oder? Also hätte ich nicht gedacht. Fand ich ein interessantes Datum so zum Ende des Jahres. Und ein tolles Wort.
Ja.
Mach mal eine Masseverschiebung. Wie früher mein alter Chef, mein erster Chef beim Radio, der hat immer so Sachen gesagt, wenn er mich zusammenscheißen wollte und sich mich in sein Büro zitiert hat, klingelte dann so mein Telefon. Der hatte so eine tiefe Stimme und hat immer ziemlich langsam und genervt geredet. Lü. Hallo? Klein, schaff deinen Zellhaufen in mein Büro. Das war, was er immer so gesagt hat. Dann wusste ich immer direkt, jetzt gibt's ein Bier. Wieder Ärger.
Ja. Tja. Ja, jetzt kommt die Arbeit, wo ich deine Informationen brauche. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier komplette Pseudowissenschaft ist oder nicht.
Okay, du brauchst meinen Grütze-Detektor.
Ja, den auch, okay. Aber es geht natürlich um ein Thema, wo du besser Bescheid weißt als ich. Es geht hier, also es ist etwas, was ich in dieser Datenbank und der Kategorie Statistical Finance gefunden habe. Mhm. Und die Autoren haben beide russische Namen oder große klingende Namen wie Kenti Mikiev und Serge Mihev. Vielleicht sind sie auch von woanders. Es ist weder eine Institution noch eine Adresse angegeben. Es ist auch nicht angegeben, dass sie es in irgendeinem Journal veröffentlicht hätten. Also es ist halt was sie das da...
Klingt so ein bisschen nach die russische Akademie der Wissenschaften.
Ja, so ungefähr.
In den 80er Jahren.
Ja, also das ist jetzt nicht, was ich irgendwo in einer obskuren Ecke des Internets gefunden habe. Das ist schon im Archive, also da, wo du Preprints wissenschaftlich hochladen kannst. Da gibt es ein bisschen Eingangskontrolle, jetzt nicht dramatisch viel, aber du kannst da nicht jeden Quatsch hochladen, also das muss schon was halbwegs Seriöses sein, aber man kann auch Quatsch dort finden. Ja, und es ist auch nicht an einem 1. April hochgeladen worden, sondern im August 2019, und es heißt der Artikel Christmas Jump in Libor. Und es geht um Libor. Weißt du, was Libor ist?
Nicht auswendig. Ich weiß, es ist ein internationaler Zahlungsausgleichsgedöns.
Da weißt du schon mehr als ich.
Ja, ja.
Also sie schreiben hier das.
Irgendwas. Ja.
Das war noch, was ich tatsächlich hier in der Einleitung noch verstanden habe. Also 1986 wurde ein New Benchmark Interest Rate, was immer das auch sein mag, eingeführt. Die London Interbank Offered Rate, genau. Libor.
Ja, das ja. ist Benchmark Interest, Referenzzins ist das.
Ja. Ja, also sie sagen, at Libor, major banks of the world lend to one another in the international interbank market for short-term loans. Genau. Auch das ist ein Satz, den ich zwar grammatikalisch verstehe, aber inhaltlich nicht.
Banken leihen einander Geld.
Ja?
Das machen die so. Banken haben das so an sich. Die leihen einander Geld und das machen sie zu Zinsen. Und der Libor ist ein festgesetzter Zinssatz, zu dem sie das machen, damit du nicht, wenn du Bank A bist und Bank B von Bank B Geld haben willst, damit du nicht mit Bank B anfangen musst zu verhandeln. Sondern du weißt einfach, ich brauche Geld, kannst in den Raum rufen, welche Bank hat Geld, ich nehm's. Und dann wissen alle direkt, wie ist der Zinssatz. Das ist eigentlich ein Transparenzmechanismus, wenn du so willst.
Okay, und auf jeden Fall haben...
Jetzt kommen wieder alle und sagen, nein, aber das ist eigentlich ganz anders.
Ja, auf jeden Fall haben sie diesen Libor untersucht. Also ich sage mal, von einem mathematischen Gesichtspunkt ist der Libor eine Abfolge von täglich sich ändernden Zahlen. Ja,
ja.
Sequence of Daily Changing Real Values. Ja. Und sie haben jetzt quasi in dieser Abfolge von Zahlen nach Mustern gesucht, Short-Term Patterns in Libor Dynamics, und haben festgestellt, dass sie um Weihnachten herum einen Sprung sehen und die Richtung, also Vorzeichen des Sprungs und die Größe des Sprungs hängt vom Datentrend der 21 Tage vor Weihnachten ab. Und sie sagen, mit ihrem mathematischen was auch immer, kann man quasi hier das Libor-Verhalten vorhersagen. Und das schreiben sie ganz am Schluss, ein Swap-Market-Player, was immer das auch sein mag, kann diese Informationen verwenden, um das Libor Verhalten vorherzusagen, um to do a better game on his part. Also vielleicht kann man damit jetzt reich werden oder nicht. Du wirst es mir erklären, hoffe ich.
Nee, kann ich leider nicht. Swap Market ist nicht meins.
Okay.
Ich weiß noch nie mal, ob ich den Libor richtig erklärt habe. Ich das London Gold Fixing erklärt habe und dachte, das
war's. Auf jeden Fall behaupten diese hier, du kannst hier mit der Identifizierung dieses Christmas Jump im Libor vorhersagen, wie sich dieser Libor verhalten wird und damit hier dein, wenn du ein Swap Market Player bist, besser Geld machen. Mhm. Also wer Weihnachten Geld braucht, probiert das bitte aus und sagt uns Bescheid und gibt uns was ab.
Swap Market, ich google das jetzt mal. Ja. Mal gucken, ob es so schnell ein Ergebnis ausspuckt, dass ich aus dem Stand Swap Market. Ach genau, Swap Market war ein Derivatehandel. Das heißt, wenn du weißt, wie der Libor morgen sein wird, kannst du heute eine Wette darauf abschließen. Mhm. So, das heißt, okay. Du hast einen Algorithmus, der sagt dir, naja, morgen ist der Libor, keine Ahnung, 0,1% höher als gestern. Dann kann ich halt hingehen und sagen, Florian, wetten, morgen ist der Libor 0,1% höher als gestern. Und sagst du, nee. Und das gibt's ja. Das gibt ja Börsen, also das ist ja, was uns in die Great Recession hieß das Ding geführt hat, damals 2008. Diese Wettgeschäfte. Unter anderem diese Wettgeschäfte. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Massenverschiebung, so ein schönes Wort. Eine der Meldungen des Jahres 2020, wie ich finde, ist tatsächlich ganz frisch. Wahrscheinlich gab es auch im Laufe des Jahres schon tolle Meldungen, aber die finde ich wirklich grandios. Und zwar ist es österreichischen WissenschaftlerInnen gelungen, einen Influenza-Impfstoff zu entwickeln und zumindest schon mal in Phase 1 zu testen, also erste klinische Tests, der universell wirksam sein könnte. Also im Moment haben wir ja das Problem, dass die Influenza ist saisonal. Mhm. Entweder ist sie auf der Südhalbkugel oder auf der Nordhalbkugel. Wenn sie auf der Südhalbkugel ist, setzen sich hier bei uns die WissenschaftlerInnen zusammen und take a wild guess. würfeln so ein bisschen aus, gucken, überlegen sich, okay, was ist da für ein Stamm unterwegs, wie könnte der mutieren, bis er bei uns ankommt, dann wird der Impfstoff designt und dann wirst du geimpft und darum ist die durchschnittliche Schutzwirkung einer Grippeschutzimpfung bei 50%. In manchen Jahren wirkt es super, in manchen Jahren wirkt es gar nicht, es wirkt aber immer irgendwie und 50% heißt nicht, dass man sich nicht impfen lassen sollte, sage ich nochmal, 50% heißt auch, dass du im Zweifelsfall diese Krankheit gar nicht weitergeben kannst, auch wenn du nicht wirklich sehr gut dagegen geschützt bist, selber zu erkranken.
Ja. Und gerade dieses Jahr gibt es keinen Impfstoff. Also ich weiß ja, bist du Grippe geimpft in diesem Jahr?
Ja.
Ich auch, aber nur aufgrund von Beziehungen. Ja, weil hier, na wirklich, also tatsächlich, ich habe irgendwie.
Das ist jetzt wie so ein Schwarzenegger-Film, ne? So ein Schwarzenegger-Endzeit-Film. Impfstoff durchstreift
die Hunde. Ich weiß nicht, wie die Grippeimpfungsrate in Deutschland ist. In Österreich ist sehr extrem niedrig, glaube ich, wie 8% oder irgendwie sowas. Also wirklich, wirklich extrem niedrig. Und jetzt natürlich war hier so im September, Oktober, waren alle ganz wild auf den Grippeimpfstoff. Ja. Also nicht alle, also waren auch doppelt so viel wie im Jahr davor oder mehr als doppelt so viel. Also du kriegst dann nur eine gewisse Menge an Impfstoff quasi zugeteilt oder halt du kaufst halt immer, du musst ihn auch vorher einkaufen. Und Österreich hat halt vermutlich so wie andere Länder halt die Menge eingekauft. Wenn sich 8% von uns impfen lassen, dann kaufen wir nicht irgendwie Impfstoff für 50% ein. Ja, weil wozu? Mhm. Und das heißt, es war halt wirklich wenig Impfstoff da und ich habe irgendwie 3 Apotheken hier in der Gegend durchprobiert und ich habe es nicht mal geschafft, mich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Krass. Ja, nicht mal das ging. In einer Apotheke haben sie gemeint, ja, also ich kann auf die Warteliste, die existiert für die, falls auf der anderen Warteliste, der echten Warteliste, Leute rausfallen, kann ich auf die Warteliste, um dann in die Warteliste eingetragen zu werden.
Florian Freistetter hat das Meta-Warten erfunden.
Ja, jedenfalls, also da stehe ich drauf und es hieß dann, ja, so irgendwann November, Dezember höre ich vielleicht was, also ich habe noch nichts gehört. Also ich bin eigentlich nur deswegen Grippe geimpft, weil tatsächlich bei den Science-Busters auch eine Ärztin mit dabei ist und da kann man halt auch privat hingehen und sich impfen lassen. Mhm. Wir haben das auch aus damit auch für Fernsehen aufzeichnen und für eine Show das irgendwie auch gebraucht haben, sind wir halt dann dahin als Science-Buster und haben uns halt dort impfen lassen. Ja? Ja. Wenn ich quasi auf den normale Apotheke gehen, Impfstoff kaufen, dann hätte ich heute noch keinen.
Immerhin kannst du in der Apotheke nicht impfen lassen, bei uns geht das ja nicht in Deutschland.
Nee, nicht impfen, kaufen. Ich muss dann auch zum Arzt gehen. Ich kann in der Apotheke kaufen. Okay. Und muss dann, das letzte Mal, wo ich wirklich gut geimpft war, das war in der Schweiz. Da war ich zufällig gerade, war mir auch mit einem Auftritt in der Schweiz und ich bin an der Apotheke vorbeigegangen, habe gesehen, Grippeimpfung, bin rein, einmal Grippeimpfung bitte und dann 10 Minuten später hatte ich meine Grippeimpfung.
Ja, das kann man das ja auch haben. Also ich meine, das ist ja lächerlich, das kann man ja wahrscheinlich sogar selber machen, sich mal eben
so natürlich
in den Arm rammen. Jedenfalls, was passiert bei der Grippeimpfung oder was bisher passiert ist bei der Grippeimpfung ist, es gibt ein Eiweißmolekül, dieses Molekül heißt Hämagglutinin. Das sitzt außen an den Influenza-Viren und da greift der Impfstoff an. Und was der Impfstoff bisher getan hat, ist, der hat den Kopfabschnitt, ich weiß nicht, warum es so heißt, käme ja auch nicht aus, den Kopfabschnitt dieses Hämagglutinins angegriffen. Und was die WissenschaftlerInnen jetzt gemacht haben, ist, sie haben einen Chimären-Impfstoff gebaut. Was die gemacht haben, ist, sie haben einen Stamm, also es gibt einen Kopf und einen Stamm, sie haben einen Stamm mit verschiedenen Köpfen kombiniert und dagegen mehrfach geimpft. Und das hat dazu geführt, dass das Immunsystem den Stamm erkennt. Das macht es normalerweise nicht, sondern das Immunsystem erkennt eigentlich nur den Kopf. Aber man kann das Immunsystem wohl daraufhin trainieren, dass es den Stamm erkennt. Und weil der Stamm sich nicht saisonal ändert, wie der Kopf sich ändert, kann es sein, dass mit 2-3 Impfungen du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gegen Influenza geschützt bist, was ziemlich cool ist. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, natürlich, die sind gerade erst am Anfang, was auch noch eine Möglichkeit ist, dass du auch gegen neue Influenza-Viren, also neue Influenza-Unterarten geschützt bist. Das heißt so H5N1 oder sowas. Ne?
Das ist eine großartige Sache.
Das ist großartig. Und, die haben schon, das ist nicht nur Petrischale, ne? Sondern die sind damit schon ans Immunsystem rangegangen.
Jetzt hier meine Verschwörungstheorie dazu. Ah. Nachdem jetzt Covid-19 erfolgreich weltweit eingeführt worden ist, braucht man die Grippe nicht mehr. Die kann jetzt quasi ausgefasst werden. Und jetzt gibt es den Grippeimpfstoff. Der wird jetzt von Ihnen wird er jetzt freigesetzt, ja, damit dann wir sich uns die Grippe impfen können. Dann brauchen wir das nicht mehr, so weil er jetzt aus hier alles richtig Corona macht.
Ja, So ist es.
Das ist, nein, es ist nicht so. Doch, und es ist...
Das mache ich ja immer so, auch wenn ich irgendwie auf Twitter ist das immer sehr lustig, wenn dann irgendwie so Schwurbler und völlig Verblendete irgendwie so... Es ist doch so, dass ne, schreibt und dann antworte ich gerne darauf, ja, das ist so. Das finde ich immer sehr schön.
Ja, ich erzähle wieder was ganz anderes. Und natürlich. Zwar geht jetzt wieder, jetzt kommen wir auch, es ist quasi auch ein bisschen Jahresrückblick, jetzt geht's um Brexit und Trump. Und um Weihnachten. Wer? Und um Nokia. Ah. Und zwar geht's jetzt hier um eine Forschungsarbeit. Es geht um eine Forschungsarbeit, die von Nokia durchgeführt worden ist, von den Nokia Bell Labs. Und zwar, weil Nokia anscheinend auch so Health Monitoring Devices hat, wahrscheinlich Uhren oder sonst was, die halt irgendwas messen. Und die haben sich ja angeguckt, was man in diesen Daten denn alles anschauen kann. Ja, also es geht um Metrics for Tracking Biorhythm Changes. Ja, also sie gehen halt irgendwie die haben halt im Wesentlichen misst das Teil, also das, was sie hier beschreiben, die Schritte, die du gehst pro Tag, die Schlafdauer und dem Puls, ja. Die drei Daten haben sie da aufgezeichnet von jeder Menge Leute. Ich habe gerade das hier, die Zahl habe jetzt gerade nicht, aber ein paar tausend waren es auf jeden Fall. Und zwar einerseits aus London, andererseits aus San Francisco. Mhm. Ja, zwischen April 2016 und April 2017. Und da fällt genau die Wahl von Donald Trump rein, also die letzte Wahl 2016, und die Brexit-Abstimmung, genau. Und sie wollten halt zwei Sachen machen, die man hat natürlich Studien, die so Zeug auswerten, was aus irgendwelchen Fitness-Trackern rausfällt, gibt's hier jede Menge. Ja. Aber sie sagen, sie wollen erstens was tun, was halt noch niemand gemacht hat, nämlich jetzt mehr anschauen als einfach nur halt Volume, nennen sie das, also wie viel Schritte gehen die Leute im Laufe der Zeit und so weiter, sondern wirklich, oder wie hoch ist der Puls und so weiter, sondern wirklich die daraus andere Größen ableiten, und sie wollen diese ganzen Metriken, die sie entwickeln, dann mit realen globalen Ereignissen vernetzen. Mhm. Und warum das in der Weihnachtsfolge vorkommt, sie haben noch quasi so als zwei andere Kontrollevents Silvester und Weihnachten mit reingenommen, um zu gucken, was da passiert. So, jetzt haben sie am Anfang erstmal einfach nur geguckt, ja, einfach mal die Daten tatsächlich ganz normal im Lauf der Zeit aufgetragen. Ja, also da siehst du jetzt nicht viel oder nicht viel Überraschendes, ja, die Anzahl der Schritte zum Beispiel, ja, die ändert sich halt so ein bisschen übers Jahr, also im Winter wird es ein bisschen weniger, sowohl in USA als auch in England, klar, wenn Winter ist, dann bist du eher weniger draußen, nicht so viel. Jetzt hier die Wahl und die Brexit-Abstimmung haben da kaum einen Einfluss gehabt. Tatsächlich, also Weihnachten, jetzt hast du einen ganz starken Peak nach unten, also Weihnachten hocken alle zu Hause rum und gehen nicht. Die Schlafdauer tut sich jetzt auch nicht so viel. Da hast du ein bisschen tatsächlich, also sowohl bei Brexit als auch bei der US-Wahl, hast du zwei starke Peaks nach unten. Also da haben die Leute weniger geschlafen, was vielleicht auch daran liegt, dass sie dann irgendwie vorm Fernseher sitzen oder sonst irgendwas oder halt ein bisschen unruhiger geschlafen waren. Und der Puls, der hat ein ganz interessantes Verhalten gezeigt. Ja, also auch dem Puls ist jetzt an sich hier... Brexit war dem Puls wurscht, ja, dem Durchschnittspuls, also der geht da hier so zwischen 70 und 72 so fröhlich vor sich hin, rauf und runter. Brexit hat dem Puls nichts getan, und dann so von Mitte Oktober an steigt er wirklich konstant drauf, ja, also geht von 70 auf 74 rauf und bleibt dann dort oben bis Jänner. Ja, also
Puls das ganze Jahr.
Ja, also wirklich, also das ist tatsächlich was halt wirklich, das schaut definitiv nicht wie so eine Zufallskurve auf, ja. Also da geht wirklich, da geht's euch hin und her, dann wups nach oben, und die sagen wirklich, ja, das ist wirklich eben aufgrund die US-Wahl, das ganze Drama, das vor dieser US-Wahl 2016 stattgefunden hat, halt zu einer langfristigen Anhebung des Pulses geführt hat. Das ist quasi jetzt so eher nur der erste Befund, in diesen Daten. Oh ja. Nee, da gibt's auch mehr. Sie haben nämlich noch tatsächlich, wie gesagt, also das habe ich schon gesagt hier, die weniger rumlaufen, Weihnachten und so weiter. Ja. Aber was sie noch gemacht haben, sie haben eine sogenannte Out-of-Sync-Score berechnet, ja. Also im Wesentlichen, wie stark dich, wenn du jetzt quasi so eine übliche Verteilung von was auch immer, Schritten, Puls und so weiter hast, wie stark dich das nach einer gewissen Zeit, so wenn das quasi in der eigenen stattfindet, ist es nachher dann genauso wie vorher oder nicht, ganz vereinfacht gesagt. Aha. Ja. Also dieser Out-of-Sync-Score ist dann auch wieder bei alles global gemittelt und so. Und die beschreibt im Wesentlichen, ob jetzt die Bevölkerung, also in dem Fall die Bevölkerung, für die halt Daten vorliegen, ob die im Durchschnitt jetzt quasi mehr oder weniger synchronisiert ist dadurch, also quasi halt durch körperlich durcheinander gebracht, ja, kann man sagen, durch dieses Ereignis, ja. Wenn dieser Out-of-Sync-Score unter Null ist, ja, dann sind sie alle ein bisschen mehr synchronisiert. Wenn sie größer als Null ist, dann sind sie halt stärker, weniger synchronisiert. Und man erwartet, wenn jetzt quasi nichts passiert, dann sollte es irgendwie so bei Null rum sein. Mhm. Ja. Und tatsächlich, man sieht halt da, dass bei dieser Out-of-Sync-Score ist Weihnachten, hat da keinen großen Einfluss. Ja, also Weihnachten ist leicht negativ, also da ist überhaupt nichts, was die Leute quasi so aus dem Schritt bringt. Neujahr war stark positiv. Die Wahl war stark positiv und die Brexit-Abstimmung war stark positiv. Das waren alles Dinge, die die Leute anscheinend irgendwie die Bevölkerung dann hier desynchronisiert haben.
Desynchronisation, sehr schön. Mhm. Politische Desynchronisation.
Und dann haben sie aber auch, das war jetzt quasi absolute Werte, sie haben dann auch noch geschaut, dieses Out-of-Sync-Score-Wachstum, ja? Ja, also wie sich das verändert und auch da wieder, also wenn das nur beim Zufallsereignis ist, dann sollte halt da quasi nix null sein und da sieht man dann deutliche Unterschiede, also Weihnachten, auch da, Weihnachten spielt wieder keine große Rolle bei dem Thema, das ist minimal über null, aber Neujahr und Brexit sind hoch und vergleichbar hoch, ja. Mhm. Und die US-Wahl ist mehr als doppelt so hoch, die Out of Sync, also die Anzahl der, das Wachstum dieses Out of Sync. Also die US-Wahl hat wirklich die Desynchronisation quasi dramatisch vorangetrieben und ja, Brexit, sie schreiben ja, Brexit is indistinguishable from New Year's Eve.
Außer für die, die Brexit machen, die werden New Year's Eve ganz schön komisch gucken wahrscheinlich noch. Da wäre es auch mal interessant, nochmal die gleichen Daten zu sehen für die Wahl von Joe Biden.
Ja, das ja, weiß nicht, ob sie haben, was man noch, was sie noch,
also ob das dann wieder synchronisiert. Ja.
Was sie noch tatsächlich gezeigt haben, ist der Unterschied. Sie haben ja San Francisco und London gemessen, ja, und sie haben auch gezeigt, dass in dem Fall hier jetzt die in San Francisco, also die Amerikaner haben halt in den letzten zwei Monaten vor der US-Wahl, haben sie wirklich den starken Anstieg am Puls gehabt und der Peak war halt wirklich genau am Wahltag und London, die haben halt da im Wesentlichen den Anstieg des Puls erst am Wahltag gehabt. Mhm. Ja, also dem war es vorher wurscht, aber beim Wahltag haben sie dann doch quasi sich aufregen lassen und die Amerikaner sind da irgendwie zwei Monate lang genervt worden von der ganzen Aufregung.
Hm. Ja. Vom Puls zum Gehirn.
Ja.
Die Wissenschaft hat festgestellt, wie das Gehirn Fakten verarbeitet.
Schlecht oft.
Nee, eigentlich nicht. Das Gehirn reagiert auf als Fakten präsentierte Informationen sehr gut. Das Problem ist, sie müssen nicht unbedingt stimmen.
Okay, gut.
Ja, also unser Gehirn, also eigentlich ist die schöne Zusammenfassung, ist eigentlich das Gehirn, das erkennt noch, bevor es über die Inhalte nachdenkt, ob ein Satz, der ihm gesagt wurde, eher einen Fakt oder eine Möglichkeit transportiert. Mit anderen Worten, und damit haben sie es auch ausprobiert, mit solchen Sätzen wie unter dem Bett sind Monster oder unter dem Bett könnten Monster sein. Ja. Beide Sätze lösen eine unterschiedliche Hirnaktivität aus. Ja, und das haben sie noch mit allen möglichen anderen Modalverben gemacht, so könnte, müsste, würde, vielleicht, wahrscheinlich und sonst irgendwie was. Das heißt, unser Gehirn ist gut darauf geeicht, auf Fakten zu reagieren, aber die müssen auch so klingen wie Fakten, ansonsten kannst du dem Gehirn halt jeden Scheiß erzählen, fand ich auch sehr schön.
Ja. Ja, das müsst ihr mal genauer anschauen.
Das versuche ich ja mit dir hier in dieser Sendereihe seit Jahren, aber du kommst dann ja immer mit so, ja, stimmt das denn überhaupt und so.
Nee, aber interessiert mich dann wirklich die Arbeit genau anzugucken, weil das ja natürlich für die meinen Job, die Wissenschaftskommunikation und Vermittlung relevant ist, ja, also wie du Dinge sagst.
Na, letztendlich musst du es nur glaubhaft machen. Also ich hatte einen Bekannten, der ist also auch wirklich so ganz, bei dem passte das halt auch alles. Der war halt immer extrem konservativ angezogen. Professor Theologie, ja? Also so richtig so alles irgendwie strahlt eine ungeheure Seriosität aus. der hat dir jeden Scheiß glaubhaft machen können, mit ganz, ganz wenigen Sätzen. Weil der immer,
das ist eine
der
Kernkompetenz der Kirche, ja.
Der sah immer so seriös aus, das war echt furchtbar. Der hat mir so viel Scheiße erzählt und der hatte dann auch noch die Gabe, sich innerlich kaputt lachen zu können, ohne dass man es von außen gesehen hat, weißt du? Also eigentlich alles irgendwie, ja. Nee, das, ja, ich hab, musst du dich nur hinstellen und sagen, das ist so. Und um dich herum wahrscheinlich eine Aura der Glaubwürdigkeit schaffen. Darum funktionieren ja solche Leute wie, Sucharit Bhakti, der gerade das goldene Brett vom Kopf verliehen gekriegt hat. Darum funktionieren solche Leute ja so gut. Der Typ ist natürlich ein Scharlatan. Und wahrscheinlich weiß der das auch, dass er die Unwahrheit erzählt. Würde ich ihm jetzt tatsächlich mal unterstellen. Was er aber halt auch hat, er hat einen akademischen Grad, sogar Professor und den kannst du vorher hertragen wie eine Monstranz und dieses Ding verleiht dir in bestimmten Kreisen absolute Glaubwürdigkeit. Ja, alleine der Umstand, dass jemand Arzt ist, verleiht Ärzten ja schon Glaubwürdigkeit. Dabei haben Ärzte im Zweifelsfall von den Dingen, die du und ich hier besprechen, weniger Ahnung als wir beide hier.
Also ich habe es eigentlich eher aus einer anderen Perspektive gemeint, dieser Zusammenhang, weil also natürlich ist es, das ist jetzt, wenn du quasi auftrittst, mit Sicherheit klar, dann wird dir eher zugehört und geglaubt. Ich habe das eher andersrum gemeint.
Nee, eben nicht. Oder, wenn ich dich da, entschuldige, aber bitte. Guck dir diese ganzen hier Höller und so, weißt du, diese ganzen Motivationstrainer und so Leute an. Die treten mit einer unglaublichen Selbstsicherheit auf. Findest du die auch nur ansatzweise glaubwürdig?
Nee, aber
die dir dafür bezahlen, sie sich angucken zu dürfen. Ja, aber ja.
Nee, ich hab's ja, aber was ich ehrlich gemeint habe, ist, dass du in der Wissenschaft, ja, das ist ja das Grundproblem, das wirst du ja vermutlich sehr gut kennen als Radiojournalist. Wenn du Leute aus der Wissenschaft zum Interview holst, ist es bei vielen vermutlich extrem schwer, die zu einer vernünftigen Aussage oder zu einer knappen, kurzen, eindeutigen Aussage zu bewegen. Ja. Weil du eben in der Wissenschaft das so beigebracht bekommst, zurecht, dass du eben, ja, halt alle Optionen berücksichtigen musst, dass du eben nicht einfach sagst, hier, die Erde ist eine Kugel, sondern die Erde ist eigentlich keine Kugel, ja, die Erde ist ein bisschen Rotwein abgeflacht und so weiter. Ja, also, das ist was in der Wissenschaft extrem wichtig ist, weil Wissenschaft genauso funktioniert, da kannst du nicht einfach hinschauen und sagen, das ist so, sondern du musst alles genau berücksichtigen, du musst alles genau aufnehmen, du musst alle Optionen und so weiter. Und das ist aber quasi, was in der Wissenschaft vermittelt, funktioniert genau das eben nicht. Da musst du halt dann tatsächlich sagen, die Erde ist eine Kugel, in dem Wissen, dass die Erde keine Kugel ist und sie ist auch keine Scheibe, liebe Leute. Ja, wenn man will, ist sie eine Kartoffel. Aber wie gesagt, genau darum geht's, dass du eben die in der Wissenschaft dir beigebrachten Drang und Zwang zum Könnte quasi ablegen musst, zum Sind, wenn du Kommunikation betreibst.
Und daraus, das kannst du halt auch noch übertragen auf den Journalismus selbst, weil natürlich alleine der Umstand, dass ich meine Stimme im öffentlich-rechtlichen Hörfunk erhebe.
Ja. Lügenpresse.
Alleine, dass ich da hörbar bin, verleiht mir ja schon qua Amt eine höhere Glaubwürdigkeit als irgendjemandem, der auf der Straße irgendetwas sagt.
Stimmt.
Und daraus folgt auch eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung wird unser eins. Also da nehme ich mich auch gar nicht aus. Dieser Verantwortung werden wir oft auch gar nicht gerecht. Und daher kommt, glaube ich, auch der Vorwurf, den insbesondere die Einfältigen erheben, dass die Medien versuchen würden, die Leute zu erziehen, ihnen vorzuschreiben, was sie zu denken haben und sowas. Das ist ja gar nicht so. Das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Absicht. Meine manchmal schon. Dann mache ich es aber auch so, dass du es garantiert nicht merkst. Also es ist nicht unsere Absicht, das ist nicht unser Auftrag, wir wollen das auch gar nicht. Aber es kommt halt so an, weil wenn du mit einem Quäntchen zu viel Gewissheit auf so einer Plattform wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch einer seriösen Tageszeitung oder so, mit einem Quäntchen zu viel Gewissheit eine Information rausgibst, dann fühlt sich das sofort so an, als wäre das die Wahrheit und zwar die absolute Wahrheit. Und daraus leiten dann Leute halt ab, ja, der will mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Nee, will ich gar nicht. Ich biete dir, also im Grunde kriegst du immer nur ein Angebot von den Leuten. Und von der Wissenschaft, und das ist eigentlich der Witz, von der Wissenschaft kriegst du noch nicht mal ein Angebot. Von der Wissenschaft kriegst du einfach nur einen momentanen Zustand.
So. Wir geben gar nichts her.
Genau, wir geben gar nichts her.
Ja, Angebot. Ich gebe auch noch jetzt mein letztes Thema aus der Datenbank, ja, mit Forschung, die ich nicht verstehe. Es geht nochmal um Maschinenlernen und Medizin. Mhm. Und zwar hier ganz aktuell, nämlich wieder hier Corona. Und zwar Vorhersagen über die Entwicklung der Infektions- und Todeszahlen, wenn ich das richtig verstanden habe, für Deutschland auf Landkreis-Level für Weihnachten, ja, also über die Zeit zu Weihnachten.
Ja.
Auch hier ist wahrscheinlich alles schon längst, das ist am 2. Dezember veröffentlicht worden, dieser Preprint, ist wahrscheinlich auch schon längst wieder nicht mehr aktuell, weil sich die Dinge da quasi täglich verändern. Aber ich fand es ganz interessant, was es da alles gibt. Ich fand es vor allem deswegen interessant, weil ich solche Artikel findet man ja momentan haufenweise von Leuten, die irgendwo irgendwas zu Corona erzählen. In dem Fall wollte ich die Leute, die zuhören, fragen, ob sie erstens wissen, also das ist gemacht worden von Forscherinnen und Forschern vom Frankfurt Institute for Advanced Studies. Das ist mir noch nicht untergekommen, da wollte ich wissen, ob man weiß, was das ist.
Fishy, ne?
Naja, gut, das Institut für Advanced Studies in Princeton war ja ein sehr angesehenes Institut, also okay, vielleicht haben die.
Aber das gehört, das gehört auch zur Uni, ja, oder?
Das, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich in Frankfurt der Geografie nicht aus, also ich weiß nicht, in der Ruth-Mufang-Straße ist das. Jedenfalls, also das, der zweite Autor ist vom Physikabteilung von der Universität B in Peking, das klingt seriös, aber dann ist einer dabei, ein Herr Till Hannes Stöcker.
Gehört zur Goethe, Uni, ist also
durchaus seriös. Okay. Gut, dann haben wir mal zwei seriöse Institutionen und dann ist ein Herr Till Hannes Stöcker von einer Black Hole KG in Oberursel. Also das da, ich habe gegoogelt, ich habe nichts gefunden davon, was eine Black Hole KG macht, aber es gibt sie offensichtlich. Ja, und der Rest ist dann hier auch wieder theoretische Physik, Goethe-Uni und Innovation Center for Big Data Based Precision Medicine, auch wieder in China, in Peking. Mhm. Ja, also sehr, sehr wilde Mischung an Institutionen, und, weil ich das, vor allem die Black Hole KG.
Also das heißt, Black Holes KG sehe ich hier.
Nee, also
es gibt eine Black Holes KG in Oberursel tatsächlich.
Dann haben sie vielleicht einfach nur verschrieben in dem Artikel. Das kann euch auch sein.
Ingenieurbüros für technische Fachplanung und Ingenieurdesign.
Aha, na schauen. Aber was sie halt gemacht haben, auch wieder jede Menge Maschinenlernen dazwischen, von dem ich keine Ahnung habe, aber sie haben halt also diese üblichen, SUIR-Modelle, von denen vielleicht schon manche gehört haben, die bei der Epidemiologie relevant sind, was ich auch erst weiß, seitdem ich mich ein bisschen jetzt in den letzten Monaten beschäftigt habe, das sind die Susceptible Undiagnosed Infected Removed Modelle. Also du hast quasi eine Bevölkerung, die besteht aus, also das I für Infected, ja, das sind die infizierten Leute, es gibt die Susceptibles, das sind die, die infiziert werden können. Es gibt dann noch das die Remove, das sind die, die halt quasi dann schon wie krank oder also tot oder halt gesund, immun ja, oder sonst irgendwie rausfallen.
Achso, Remove die from, okay. Mhm.
Ja, das sind die SIR-Modelle und dann haben die halt ein SUIR-Modell gemacht, weil sie noch undiagnosed, also quasi halt die unerkannt Infizierten mit reingenommen haben. Also diese Art von Modellen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist im Wesentlichen so ein System gekoppelter Differentialgleichungen, die du halt dann in den Computer schmeißen kannst und dann halt abhängig von diversen epidemiologischen Daten über die Krankheit, um die es halt geht, halt schauen kannst, wie sich die einzelnen Gruppen dann im Laufe der Zeit verändern. Also das ist jetzt noch keine große, das ist natürlich auch extrem komplexe Sache, aber da blicke ich noch durch ein bisschen, was es da geht. Was dann haben sie es kombiniert mit einem Spatial Cellular Automaton, also mit einem zellulären Automaten, der noch irgendwie halt dann quasi noch mehrdimensional ist. Das heißt, du kannst da quasi, sie haben das wirklich auf Landkreisebene in Deutschland gemacht, also für jeden Landkreis extra diesen zellulären Automaten irgendwie drüber laufen lassen mit diesem SUIR-Modell und das Ganze eben noch Maschinen lernen lassen, was immer auch die Maschine da gelernt hat, weiß ich nicht. Aber auf, sie haben halt da für drei Fälle Vorhersagen gemacht und die drei Fälle waren eben ein, alles ist gut, alles ist frei, macht, was ihr wollt. Mhm. Dann einen leichten Lockdown. Und also im leichten Lockdown ist halt quasi hier, die Unis und Schulen sind zu, Supermarkt ist offen, Restaurant ist nur mitnehmen, Fernreisen sind nicht erlaubt und die meisten Leute sind im Homeoffice. Also im Prinzip
klingt eigentlich sehr vernünftig und ist das, was wir nicht hatten, ne?
Ja, in Österreich hatten wir das, jetzt vor dem Lockdown und jetzt haben wir es wieder, weil bei uns läuft alles so super, wir haben wieder aufgemacht. Aber und dann kam sie noch, der dritte Fall war wirklich eben harter Lockdown, also alles zu, also wirklich sogar auch Supermarkt zu.
Wow.
Ja, und Homeoffice und auch Home Isolation, also nicht mal mehr irgendwie mit der Straßenbahn in einen anderen Stadtteil fahren.
Ja. Ja,
also das waren die drei Fälle, die sie untersucht haben. Und die Vorhersagen, sie sagen jetzt hier, also sie haben gemeint, mit ihrem Modell können sie quasi ausgehend von irgendwie so September das bis November gut vorhersagen. Also es sind, glaube ich, hier so, Oktober, 30-Tage-Simulationen. Ja, also sie können, sie haben quasi das, was man schon weiß, quasi so eine vorhergesagt, unter Anführungszeichen, und waren sich da sicher, dass ihr Modell halbwegs die Realität beschreiben kann, und haben dann probiert vorherzusagen, wie es halt dann jetzt quasi bis Weihnachten ausschaut. Und sie sagen, in ihrem Modell, im Worst Case, also wo alles erlaubt ist, 2,3 Millionen Infizierte Weihnachten, täglich 80.000 Neuinfizierte, Sterblichkeitsrate 1,5%.
In welchem Land bist du gerade?
Deutschland.
Deutschland, okay. Ich wollte
nur Nee, es ist alles für Deutschland, 80.000 neue. Dann mit diesem Soft Lock, also leichter Lockdown, dann kriegst du 20.000 neue pro Tag. Ja. Und dieser extrem strenge Lockdown, wo wirklich alles zu ist, 4.000 Neuinfektionen pro Tag. Weihnachten.
Ja. Ja.
Also das, wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur Informatiker sind, die rumspielen, oder ob da Medizinerinnen und Mediziner dabei sind.
Ich wollte gerade einfach nur... Welchen Zustand haben wir denn jetzt gerade? Das ist ja so ein bisschen problematisch, weil die Supermärkte sind auf. Homeoffice wird gemacht, wenn der Arbeitgeber einigermaßen kulant ist, aber auch nicht so, wie es überall möglich wäre. Das heißt, die Leute sitzen immer noch in den Bahnen und fahren zur Arbeit.
Ja, also ich weiß nicht, in Österreich, ich blick nicht mal, ich informiere mich ja wirklich, ich probiere wirklich auf dem Laufen zu
halten. Ich weiß schon, durch. Was hier los ist in Deutschland, also was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, aber ich dachte, das ist jetzt eher auf diese Arbeit gemappt, welchen Zustand dieser drei Zustände wir hier haben.
Also in Österreich weiß ich es wirklich nicht mehr, da kann man jetzt wieder heute oder gestern neue Regeln, also ich glaube irgendwie momentan ist irgendwie nachts Ausgangssperre und du darfst irgendwie maximal 6 Leute, aber nur aus insgesamt 2 Haushalten treffen. Aber am 24. und 25. ist es aufgehoben. Da darfst du 10 Leute treffen aus 10 Haushalten. Mhm. Am 26.
Damit sichergestellt ist, dass auch Ende Januar noch
wie auch immer, ja. Und dann irgendwie am 26. dann aber wieder nicht. Und Silvester ist die Ausgangssperre aufgehoben nachts. Aber du darfst weiterhin Leute treffen. Also kein Mensch kennt sich mehr aus. Also ich finde das auch irgendwie bescheuert. Das ist irgendwie so, wie du sagst, ja, also über die Feiertage dürft ihr alle mit 2 Promille fahren.
So ja, ungefähr kommt ja, so, das so vorher. Ja, genau. Ja, das stimmt. So fühlt sich das auch hier an, finde ich. Also weil dann auch dieses irgendwie gucken, dass auf jeden Fall so viele Leute sich treffen können, dass Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, mit seiner Familie zusammenkommen kann. Irgendwer hat ausgerechnet, dass das genau passt. Ich weiß
auch. Auch eine schöne Verschwörungstheorie. Allerdings.
Es gibt noch ein interessantes, hast du schon mal von der Blutgruppendiät gehört?
Ach Gott, das ist das, was in Japan stehen sie ja alle so auf Blutgruppen, oder?
Es gibt ja so diese Idee, dass unterschiedliche Blutgruppen unterschiedliche Gesundheitszustände oder unterschiedliche Reaktionen auf die Umwelt an den Tag legen. Das stimmt ja auch. Ist ja zum Beispiel so, dass Blutgruppe A einer der Risikofaktoren für einen schwereren Covid-19-Verlauf ist zum Beispiel. Also das gibt's tatsächlich. Und es gab aber dann auch irgendwie jemanden, der behauptet hat, die Blutgruppe würde auch auf die Diät Einfluss haben. Also Menschen mit der Blutgruppe A sollten sich eher pflanzlich ernähren, Menschen mit Blutgruppe 0 sollen sich eher fleischreich ernähren. Dann würden sie abspecken. Stellt sich raus, nein. Wie immer bei solchen Sachen, die so toll klingen, haben sie nachgemessen und haben gezeigt, dass wenn du Übergewicht hast, ist völlig unabhängig von der Blutgruppe, wenn du mehr pflanzliche Nahrung zu dir nimmst, verlierst du eher Körpergewicht, als wenn du mehr Fleisch isst.
Außerdem ist oder Aderlass, dann bist du auch weniger.
Aderlass ist natürlich auch eine ganz hervorragende
Sache. Bis zu 7 Kilo abnehmen. Wahnsinnig schnell. Ja, also diese Blutgruppengeschichte ist ja in Japan so extrem, also nicht nur mit Diäten, die haben es ja wirklich so wie bei uns Astrologie, wo es heißt irgendwie Blutgruppe 0, das sind die aufgeschlossenen, freundlichen Menschen, und Blutgruppe B sind die Blöden oder so, aber das ist wirklich so, da ist, ich war ja noch nie dort und ich erkenne das auch nur aus Erzählungen, aber da ist es wirklich extrem gesellschaftlich wichtig, die Blutgruppe zu kennen und zu wissen. Also das vielleicht haben wir sicherlich Hörerinnen und Hörer, die dort sich rumtreiben oder schon mal waren und genauer dazu was sagen können. Aber ich höre es halt immer wieder, dass die Blutgruppe in Japan wirklich eine große Rolle spielt. Klar spielt sie eine große Rolle, aber eine große Quatschrolle in dem Fall.
Klar.
Aber das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Thema. Also ich bin jetzt mit den Papers fertig. Jetzt habe ich so Vermischtes zum Thema Weihnachten. Kennst du den Christmas-Faktor?
Nee.
Kannte ich bis dahin auch. Der Christmas-Faktor ist ein Gerinnungsfaktor der Blutgerinnung. Ja, das ist ein Zeug, das wir im Blut haben oder das wir halt irgendwo haben, ja, und das wird in der Leber synthetisiert, ist so ein Protein halt, und wenn du das nicht hast, ja, also wenn du einen Mangel hast an Christmas-Faktor, dann leidest du an Hämophilie B, ja, also Bluterkrankheit. Ja. Wollte ich nur sagen. Benannt ist es nach einem gewissen Stephen Christmas, ein fünfjähriger Patient, der 1952 das erstmals die Hämophilie B diagnostiziert worden ist. Aha. Ja, und wird ausgelöst, also wenn du es jetzt quasi nicht angeboren hast, ja, dann kannst du es quasi, du kannst es auch erwerben, wenn du es nicht schon von Natur aus hast, durch verschiedene Dinge, unter anderem durch Vitamin K-Mangel. Mhm. Und da sind wir jetzt doch noch ein bisschen bei Weihnachten, denn wo ist
drin?
Vor allem in Grünkohl sehr viel, was ja in der Winterzeit
ein Glück
viel
gegessen wird. Gestern beim Metzger 4 Grünkohlbratwurst gekauft.
Genau. Und in Rosenkohl, was auch gerne am Weihnachtstisch mit dabei steht, da ist Vitamin K drin und Spinat und jede Menge anderen Zeug auch noch drin. Aber halt Grünkohl ist halt tatsächlich sehr, sehr viel davon drin.
All die Sachen, die ich gerne esse, jetzt das darf man ja auch nicht sagen, dass man gerne Grünkohl und Spinat isst, oder?
Ach, ich mag Grünkohl, ich bin ja halber Norddeutsch. Darf man auch nicht mögen, ja, mag ich einfach so. Ich bin ja halber Norddeutscher, also ich bin voll für Grünkohl. Also ja, Grünkohl
und wie gesagt, ist das. Und das ist wirklich, ich bin gestern zum Metzger, ich dachte mir so, guck ich mal, war gerade irgendwie nur eine Nase noch im Laden. Und ich guck so mal, was da ist. Und der macht halt so immer so Spezialbratwürste und da war halt tatsächlich Grünkohlbratwurst. Ich bin so gespannt nachher. Ach. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie Hunde Sprache verstehen.
Mit ihren Ohren.
Also Spoiler, ja, kann jetzt sehr tapfer sein, Tante Hildegard. Ja. Gar nicht. Ja, was sie aber machen, ist, so, die können unseren Gesichtsausdruck deuten, die können unseren Tonfall deuten und was sie auch können, wusste ich auch nicht, wenn man sie hinreichend trainiert, können die Wörter verstehen und zwar nicht nur zwei, sondern hunderte. Ja, und das kann man sogar in deren Hirn sehen. Also wenn du dann ne, so EEG machst oder sowas, kannst du sehen, wie in den Hirnarealen unterschiedliche Hirnareale aktiv sind, je nachdem, was für ein Wort gesagt wird. So, was sie aber nicht können ist, sie können den Klang nicht differenzieren. Ja? Das heißt, Hund und Hond, ne, klingt für die immer gleich. So, ja? Also wenn du Fantasieworte nimmst, die so ähnlich klingen wie echte Worte, gehen die gleichen, feuern halt die gleichen Neuronen bei denen im Kopf. Die WissenschaftlerInnen schreiben, die Sprachverarbeitung der Hunde entspricht etwa dem Niveau von einjährigen Kindern. Fand ich irgendwie ganz süß. Und dabei fiel mir dann ein, wie ich das gelesen habe, das ist ungarische ForscherInnen waren das übrigens, bei Thomas Gottschalk, der hatte ganz, ganz früher gab es von dem mal eine Sendung, die hieß Na sowas. Kennst du die?
Nee, nix.
Der hatte so Alltagskuriositäten vorgestellt. Ich glaube, es war so aus so 19.30 Uhr im ZDF oder so. Und da kamen dann was, ne, so Leute, die, keine Ahnung, auf einem Bein stehen, unter der Dusche singen und was sie alle konnten. Und da war nämlich, weiß ich noch, eine Frau, die hatte einen Hund. Und die hat behauptet, der Hund könnte sie verstehen, also richtig Worte verstehen. Und das war eine der unangenehmsten Fremdschämsituationen oder ältesten Fremdschämsituationen, an die ich mich erinnere, weil die Frau hat diesen Hund dann, also da waren halt so Gegenstände irgendwie, ne, was weiß ich, Person, Woman, Man, Camera, TV.
TV, genau.
Und sie hat dann den Hund da so hindirigiert und Gottschalk saß da so und hat sich das angeguckt und sie hat den Hund zu den Gegenständen dirigiert, aber was der Hund eigentlich hat, dieser Scheißköter, der hat eigentlich nichts anderes verstanden als ja oder nein. Und der hat dann immer so, und die war, glaube ich, auch eine Ungarin oder Tschechin oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hieß der Hund hieß, glaube ich, Honska.
Hund.
Ich hab das, ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Und sie sagt immer, Honska, Puppek. Und dann sollte er zu einer Puppe gehen. Und dann rannte der Hund wie blöd irgendwie an diesen Gegenständen vorbei. Und sie hat dann halt immer nur so, Honska, Puppe. Und hat dann immer nur gesagt, ja, nein, 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 ja, ja. Und beim ganzen Leckerli. Und das fand ich, ja, ich fand es sehr, sehr lustig.
Das gab's aber in irgendeiner Wetten-Das-Sendung auch mal, wo sie einen Hund hatten, das der irgendwie, sein, der irgendwie 50, war, nee, das war was anderes. Das war dann wirklich, also, das hätte zumindest nicht so offensichtlich, quasi gefaked ausgeschaut. Das war ein Hund, der konnte halt irgendwie wahnsinnig viele Dinge. Der sagt, hol das, was auch immer. Und dann hat er es geholt. Ja, also.
Ja, das ist cool. Anscheinend, wie gesagt, anscheinend geht das auch. Das ist mir auch neu. Habe ich heute dann in der Vorbereitung zur Sendung auch erst das erste Mal gesehen. Aber es sind so, Ich finde das so klasse, dass man sich an genau solche Dinge erinnert, weil ich scheine da davor gesessen zu haben und anscheinend ist damals in jungen Jahren mein Grützedetektor schon irgendwie aktiv gewesen und hat sich gedacht, was zum Teufel läuft denn da? Ja.
Gut, kommen wir zu meinem vorletzten Weihnachtsthema. Ja. Und zwar geht es um Clostridium perfringens.
Das ist doch irgendwas im Darm, ne?
Clostridium perfringens ist ein strikter Anaerobier. Ja. Das ist ein stäbchenförmiges, grampositives, endosporenbildendes, unbegeißeltes Bakterium der Gattung Clostridium.
Klingt ein bisschen wie ein Fluch von Captain Haddock.
Ja, so ungefähr. Und ist ein strikter Anaerobier, das heißt, es lebt halt eigentlich ohne Sauerstoff, kann aber Sauerstoff aushalten.
Ikonokasten! Sehr schön,
passt. Ja, also dieses Ding, also das lebt nicht im Darm, ja, sondern lebt, also zumindest nicht, normalerweise nicht im Darm von uns Menschen, was auch gut ist, weil man dadurch wirklich fies krank werden kann. Also dieses Clostridium perfringens, das hat zum Beispiel etwas, löst was aus, das Gasbrand heißt, ja.
Entschuldigung, alles gut. Geht schon wieder.
Der Gas, das ist die schwerste Form, die das aus. Okay.
Ich habe gerade so was als ihr so damals Schulausflüge gemacht habt, so Jugendfreizeit, Landschulheim, solche Sachen, habt ihr da auch eure Fürze angezündet?
Kann ich weder bestätigen noch verneinen.
Daran habe ich keine Erinnerung.
Nein. Euer Ehren. Ja. Ja, also es hat nichts damit zu tun, ja, sondern das ist wirklich, da kriegst du halt irgendwie Infektionen, das kann wirklich, also bei der, aus der Wunde entleert sich ein stinkendes, seriöses Wundsekret. Du kannst daran, bist einfach infiziert durch das Bakterium, du bist entzündet und dann kannst du halt irgendwie, wenn du es nicht schnell behandelst, dann kannst du da wirklich sterben dran. Mhm. Man stirbt auch dran, also Letalität liegt bei 40-60%, aber in Deutschland ist es sehr, sehr selten, dass du das kriegst. 98 steht hier in der Wikipedia, gab es 114 gemeldete Fälle. Du kriegst das halt irgendwie, du kannst dich halt, das Zeug lebt halt im Boden überall, also du kannst dich halt irgendwie, kannst auch, wenn du einem Vieh gebissen wirst, damit infizieren. Du kannst irgendwie, wenn du dich bei der Gartenarbeit irgendwie oder der Landwirtschaft irgendwie wehtust, kannst du sowas kriegen. Das ist aber jetzt quasi nicht das Häufigste, was man kriegt, sondern viel öfter kannst du durch das Teil eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Und deswegen reden wir auch über Weihnachten. Ja, weil Weihnachten ist so eine klassische Situation, wo du eine Lebensmittelvergiftung durch dieses Viech bekommen kannst, also Vieh, Bakterium. Ja, es ist tatsächlich, Clostridium perfringens ist in Großbritannien die dritthäufigste Ursache für Lebensmittelvergiftung und in den USA sogar die häufigste Ursache für Lebensmittelvergiftung. Aber wo wohnt das denn? Es wohnt zum Beispiel du kannst das kriegen in überall und du kannst es auch kriegen zum Beispiel in den Eingeweiden von Viechern. Ah, ja, okay. Weil Eingeweide sind generell ja anaerobisch, da lebt man gerne so.
Okay.
Und wenn halt das Tier dagegen immun ist, was ja Tiere, Lebewesen sind ja unterschiedlich widerstandsfähig gegen Bakterien und Viren. Ja, also die Fledermäuse macht Corona nichts aus, aber uns schon. Ja. Und da zum Beispiel, sie schreiben jetzt hier in dem Artikel, den ich gelesen habe, dass du Truthahn, was ja zumindest in den USA und Großbritannien klassisches Weihnachtsessen ist, bei uns auch immer wieder mal, da in den Eingeweiden vom Truthahn, da hast du diese Clostridien perfringens eben und normalerweise sind die nicht sehr hitzebeständig, ja, also die treten schon bei 50 Grad ab. Ja?
Das heißt, du musst dein Stück nur einigermaßen durchgaren, oder?
Ja, aber das ist ein sporenbildendes Bakterium, also es kann quasi so einen Zustand einnehmen, wo es ein bisschen widerstandsfähiger ist, ja. Und aus diesen Sporen können wieder neue entstehen. Diese Sporen, die können dann auch mehr Hitze vertragen, also 100 Grad schaffen die tatsächlich, je nach Stamm auch mehr als 100 Grad, können die eine Stunde lang überleben. Das heißt, du kannst tatsächlich so einen Truthahn vernünftig kochen und ohne derjenigen Person, die kocht, was vorzuwerfen. Trotzdem hast du diese Sporen drin, was kein Problem ist. Wenn du den Truthahn einfach aufisst und so weiter, dann irgendwann werden die verdaut, irgendwann sterben die dann trotzdem ab und so weiter, dann ist es, das ist nicht arg. Aber was passieren kann, ist, gerade zu Weihnachten, ja, du machst so einen Truthahnbraten und dann isst du den aber nicht auf. Und dann haben alle Weihnachten, sind alle vollgefressen, alle betrunken, alles liegt rum, du räumst den Truthahn in die Küche, aber macht er sich die Mühe, das alles schön irgendwie in Tupperdöschen, in den Kühlschrank zu räumen, macht ja keiner. Ja, der liegt da rum in der der Küche und am nächsten Tag, wenn du irgendwie aufstehst und irgendwie gleich eine Kater hast, denkst du,
läufst du dann ein bisschen Stückchen, ja.
Ein bisschen gut, schöner, guter Truthahn und so. Ja. In der Zwischenzeit hat aber das Problem, konnten sich diese Sporen dann schon wieder weiter verbreiten, vermehren. Das schaffen die wirklich, die können sich extrem schnell fortpflanzen, diese Clostridium perfringens Dinger. 6,5 Minuten unter optimalen Bedingungen brauchen die quasi zum Multiplizieren, zum Teilen. Mhm. Das heißt, wenn du es dann nicht nicht nochmal durchkochst, deinen Truthahn, was du ja nicht machst, wenn du mit Hangover besoffen da vorbeikommst, hast du die Bakterien drin und hast auch das Toxin, also die können auch Toxine erzeugen, diese Bakterien, und die erzeugen dann diese Lebensmittelvergiftung. Mhm. Ja, also passt auf, eurem Weihnachtsessen, alles aufessen.
Brav aufessen, dann wird auch das Wetter besser an Neujahr.
Genau.
Apropos Wetter.
Bitte.
Deutsche WissenschaftlerInnen haben eine Bauernregel erfunden. Die alte Bauernregel lautet, gibt's im April mehr Regen als Sonnenschein, wird warm und trocken der Juni sein. Stellt sich raus, in Mitteleuropa entscheiden die Temperatur- und Niederschlagsmuster im April maßgeblich darüber, ob die Böden im Sommer danach überdurchschnittlich trocken sind oder nicht. Und darum lautet die neue Bauernregel, ich habe sie formuliert, ist der April zu warm und trocken, wird auch im Juni der Boden nicht rocken.
Ja, lass dir das auf ein Deckchen sticken.
Genau.
Ja, finde ich schön. Da passt dann tatsächlich, als hätten wir es abgesprochen, ja. Meine letzte positive Meldung zum Abschluss. Nach all diesen schlechten Nachrichten über Krankheiten und Lungenkrebs und Lebensmittelvergiftungen, habe ich jetzt noch was zur ewigen Klassikerfrage. Gibt's weiße Weihnachten?
Ja.
Habe ich nämlich
einen Gramm Koks kauft, ja.
Nee, ich habe das nicht kurz, bevor ich, wie wir uns hier hingesetzt haben, auf Facebook hat die Wettermanufaktur, ja, so eine private meteorologische Firma halt, die haben einen kurzen Beitrag dazu veröffentlicht und haben da tatsächlich gesagt, hier, statistisch gesehen, das hatten wir auch schon mal in früheren Weihnachtsfolgen, statistisch gesehen sind ja weiße Weihnachten eher selten. Ja, wir haben es zwar immer in Filmen und immer in der Werbung und überall, aber in der Realität eigentlich nicht. Ja, also im Osten Deutschlands in den letzten 100 in den letzten 100 Jahren jedes fünfte Weihnachtsfest, im Westen jedes siebte oder achte und in den letzten 20 Jahren noch seltener. Ja. Hier Berlin seit dem Jahr 2000 nur zwei Weihnachten, an denen an allen drei Weihnachtstagen Schnee war. In Düsseldorf nur ein einziges. Ja, also es kommt selten vor.
Die einzige ist tatsächlich, ich habe praktisch keine aktive Erinnerung an weiße Weihnachten im Erwachsenenalter.
Ich überlege gerade, ja, auch nicht so
wirklich. So die Bilder, so die man im Kopf hat von früher irgendwie. Ich erinnere mich an,
Sie sagen
an
hier,
weiße Weihnacht als Kind, wo ich dann noch draußen rumgespielt habe im Garten und so, aber im Erwachsenen.
Es muss 2010 muss es gewesen sein. 2010 war es in ganz Deutschland weiß. Aha. Schreiben Sie hier. Ich weiß nicht, 2010, ich meine, ich habe ja Weihnachten am meisten immer, ich habe zwar in Deutschland gelebt damals, aber ich bin ja Weihnachten immer nach Österreich gefahren. Das heißt, ich kann mich erinnern, dass es oft so war, dass quasi in dem Land, wo ich halt gerade nicht war, war Schnee. Das ist mir öfter mal passiert. Aber ja, also es kommt selten vor. So, und jetzt sagen Sie hier, es verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass genau zu Heiligabend ein Wetterumschwung passieren könnte, weil ein Skandinavientief vom Nordwesten her Meereskaltluft nach Deutschland bringen könnte. Ja, und auch da haben sie wieder hier so klassische Modelle. Ich meine, jetzt die Vorhersage, wir sind jetzt knapp 10 Tage, wenn es ausgestrahlt wird, ein bisschen näher an Weihnachten. Das kann man schon noch, das kann man modellieren. Also es ist nicht exakt, aber man kann das schon modellieren. Und in diesen Modellen sagen sie halt wirklich, ja, also wenn dieses Skandinavientief wirklich ja diese Kaltluft vom Meer nach Deutschland bringt, dann steigt eben erstens die Chance auf tiefe Temperaturen und auf Niederschlag. Und momentan das, was das Modell quasi halt hier wirklich am mit größter Wahrscheinlichkeit sagt, also da schwankt natürlich rundherum den Fehlern, aber ist das, dass du wirklich Schnee am 25. Dezember, also Weihnachten selbst wird schwierig, aber am 25. Dezember kannst dann
Abend wird schwierig.
Ja, also ja, Weihnachten, was hieß das, was im Ausrassismus, also
Weihnachten, oder?
Ich dachte, ja, egal, also 25. Also am 24. eher vielleicht noch nicht, aber am 25. dann geht's dann auf -5 Grad runter und vielleicht sogar noch weiter. Mhm. Und das reicht eigentlich, also der Faustformelwert für Schnee im Flachland. Das heißt, am 25. 26. auch in tiefen Lagen vielleicht Schnee, auf jeden Fall in Süddeutschland, in Norddeutschland eher nicht, erst nach den Feiertagen. Tank vielleicht auch in Norddeutschland. Österreich kann ich leider nicht sagen, das haben die hier nicht berücksichtigt. Wenn ich mir hier das eine Bild bei dem Facebook-Beitrag mit den Schneehöhen anschaue, dann ist auch Österreich, dann ist hier Süddeutschland und fast ganz Österreich mit Schnee bedeckt. Also dann gilt das, was da jetzt für Süddeutschland gesagt wurde, auch für Österreich. Also wir könnten auch in Österreich Glück haben mit Schnee oder Pech, je nachdem, wie man dazu steht. Aber das ist diejenigen, die sich freuen auf weiße Weihnachten, können vielleicht ein bisschen optimistisch auf die Feiertage blicken.
Das ist doch schon mal was. Ich habe noch was Fieses. Ja. Und zwar Thema Ekel. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass es ein Medikament gibt, mit dem man Ekel ein wenig unterdrücken kann. Wir haben Probanden genommen, haben sie Bilder von Fäkalien angucken lassen. Das sind ja auch so Wissenschaft am Rande des Bilder von Fäkalien oder harmlose Bilder von Knöpfen und Fäden. Und haben dann geguckt, worauf guckt ihr lieber, was findet ihr ekliger, wie sieht das Ganze im Gehirn aus? Dann haben sie den Leuten ein Medikament gegeben. Dann haben sie andersrum. Erst haben sie den Leuten gesagt, so, wenn ihr länger auf das Ekelbild guckt, gibt's Geld. So, dann haben die sich halt bemüht, länger auf das Ekelbild zu gucken, haben sich aber geekelt dabei. So, dann haben sie denen ein Medikament gegeben, haben gesagt, so, wenn ihr länger auf das Ekelbild guckt, gibt's Geld. Dann haben sie länger auf das Ekelbild geguckt, haben sich dabei aber nicht so sehr geekelt.
Okay.
Ja, die haben zwar gesagt, es ist genauso eklig wie vorher, aber die Magen, sie haben gar nicht ins Gehirn, sondern in den Magen geguckt, sondern die Magenkontraktion, also die Reaktion des Magens nach diesem Medikament war nicht so schlimm. Das heißt, du kannst Menschen ein Medikament geben, damit halten sie Ekel besser aus. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was man mit dieser Information anfangen kann.
Ich auch gerade nicht wirklich, aber Hauptsache wir wissen's.
Hauptsache wir wissen's. In der Meldung kam auch verdächtig oft der Name des Medikaments vor. Ich weiß auch nicht.
Ja, wer weiß, was damit geplant wird.
Kommen wir zur
Werbung. Fehlt mir noch. Ja, es gibt nicht wirklich. Also es ist eigentlich eher Werbung dafür, mir etwas Gutes zu tun.
Ja.
Und nicht so sehr. Also es gibt jetzt keine Veranstaltungen anzukündigen, also, logischerweise. Da weder in Österreich gibt es keine Veranstaltungen, in Deutschland auch nicht. Und ich könnte auch nicht nach Deutschland kommen. Also das ist alles abgesagt. Aber was es tatsächlich gibt, ist die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass ich und nicht nur ich alleine noch vor Jahresende einen Preis bekommen, was recht schön wäre für dieses Jahr, wo wir dann schon so viele Shows absagen mussten, können wir zumindest noch das Jahr mit einem Preis beenden. Und zwar sind die Science Busters, in dem Fall neben mir auch meine beiden Kollegen Martin Puntigam und Helmut Jungwirt, nominiert für die schöne Auszeichnung Kopf des Jahres oder Köpfe des Jahres. Also unser Körper ist denen komplett wurscht, aber unsere Köpfe sind... Ja, es ist sogar noch lokaler als Österreich. Oh. Es ist tatsächlich ein Preis, der von der kleinen Zeitung, das ist so, dass das die Zeitung für das Bundesland Steiermark im Wesentlichen verliehen wird.
Es ist 2020, das Jahr, in dem wir so verzweifelt sind.
Nee, ach, ich erkläre gleich, warum ich denn diesen Preis gerne haben will, weil dieser Preis tatsächlich im aus der Steiermark eigentlich nur für Steirer vergeben wird. Also es sind alle möglichen nur Steirer nominiert. Ja. Und ich bin ja keiner, ich bin ja Niederösterreicher. Ich lebe dort, ich bin in Niederösterreich geboren, im Gegensatz zu Herrn Martin Puntigam und Helmut Jungwirt, die ja tatsächlich beide in der Steiermark geboren sind. Ja, aber irgendwie hat es mein niederösterreichischer Kopf geschafft, für diese steirische Kopfauszeichnung nominiert zu werden, also in der Kategorie Entertainment, ja, weil anscheinend Helmut Jungwirt Professor an der Uni Graz ist, Martin Puntigam im WG-Sekt Grazer und ich gemeinsam mit den beiden immer wieder mal an der Uni Graz Vorlesungen halte, weswegen dann hier in der Nominierung auch drin steht, Florian Freistetter ist Lektor an der Karl-Franzens-Universität Graz, also ich bin quasi hier doch so ehrenhalber damit reingerutscht in die Auszeichnung, aber ich fände es halt cool, wenn ich als Niederösterreicher hier zum steirischen Kopf des Jahres ernannt werden kann. Abgesehen davon, dass es halt nett ist, wenn wir halt dann schon nicht auftreten als Science Busters, zumindest noch diesen Preis mitnehmen können, um halt den Leuten zu sagen, dass es uns doch noch gibt, auch wenn wir gerade nicht auf den Bühnen rumlaufen können.
Ist der Preis also dotiert?
Also für nein, auch, leider nicht. Okay. Nein, das ist ja das Schade. Also dotierte Preise sind immer nett, aber in dem Fall, es gibt auch nicht mal einen Pokal oder sonst was. Also es gibt, glaube ich, gar nichts außer der Auszeichnung. Aber wenn ihr da abstimmen wollt, veröffentlichen wir einen Link. Da kann man einmal pro Tag, soweit ich es verstanden habe, abstimmen. Bis 23. Dezember läuft die Abstimmung und würde mich freuen, wenn wir das gewinnen. Und wenn man dann wieder.
Ich musste 50 werden, um einen Preis zu kriegen.
Ja, jetzt fängt es erst an. Jetzt kriegst du dann Irgendwann kriegen wir noch ein paar Podcast-Preise für die anderen Podcasts, die wir machen. Ja, genau. Also jetzt, wir machen das einfach, wir suchen uns einfach die Abstimmungen aus und dann, wir, jedes Jahr ein Preis, unser Vorsatz, okay?
Genau,
jedes Jahr ein Preis.
Genau. Ansonsten,
egal welchen, wir nehmen alles.
Ansonsten haben wir Spendenkonten, wo die stehen, findet ihr auf vrint.de. Dann war's das jetzt, ne? Dann gehen wir jetzt nach Hause und essen Kekse. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank, nee, schöne Weihnachten wünsche ich und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nicht nur dir, sondern auch dem Publikum.
Ja, wünsche ich auch allen und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Ja, klar. Was sollen wir sonst machen? Dürfen wir nicht raus.
Wer redet, ist nicht tot.